Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Doch, kann.
Kiek an 168. Wir reden heute über unsere gestriges Spiel gegen Wolfsburg, über die Geschichte von Unions Frauenfußball, zumindest in der Neuzeit, ein bisschen über erste, zweite, dritte Liga, über Eileen Pöse und wer die Nachfolger werden können, über den Rasenfunk. Ach nee, über den Rasenfunk sprechen wir eigentlich nicht, sondern wir haben jemanden vom Rasenfunk da. Hallo Charlotte.
Hi, ich freue mich dabei zu sein.
Hallo Ralf.
Hallo Matthias, hallo Jan.
Und hallo Vivian.
Hallo.
Hallo in die Runde.
Charlotte Bruch ist 29 Jahre für immer. nee, aber wirklich ganz knapp verlassen. Also ist gar nicht so lang, also sie ist wirklich noch eine sehr junge Frau, aber schon sehr erfolgreich. Als studiert hast du bei Sparta Göttingen Fußball gespielt.
Das stimmt.
Studiert hast du Jura und Volkswirtschaftslehre.
Auch das ist richtig. Gut informiert.
Du hast dann in Berlin bei Stern 1900 gespielt.
Mhm. Eine Saison unter anderem gegen Union damals noch.
Ja, in West-Berlin. dann bist du nach Hamburg gegangen, wo du heute noch wohnst.
Ja, genau. Ja.
Und zwar hast du beim Elmsbüttler TV und beim FC Sternschanze gespielt. Du bist beim Tagesspiegel beschäftigt, bist aber heute hier nur als Privatperson. So wie Ralf auch, der auch als Privatperson hier ist. Und du hast in der zweiten Liga beim FSV Hessen gespielt.
Ja, Hessen-Wetzlar.
Oh Mann, das war jetzt aber ein kompletter Abriss über Charlotte.
Und auf der Tagesspiegel-Seite steht, dass du 25 Jahre Fußball gespielt hast.
Mit 5?
Ja, jetzt sind es mehr, ne?
Jetzt sind es mehr.
Ja, ich habe mit 4 angefangen, glaube ich. Ja. Aha, aber ich habe auch zwei ältere Brüder, die kicken.
Das. Okay. Also.
Kennst du eigentlich deinen Steckbrief von Soccer Donna, wie du da gekennzeichnet wirst?
Nee.
Ist interessant. Also steht aktueller Verein SC Sternenschanze Hamburg Oberliga, Alter 30, Nationalität Deutsch, Position Mittelfeld, Marktwert unbekannt, habe ich mir gedacht, oder meinten die vielleicht unbezahlbar? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und Debüt am 21.09.25 für deinen aktuellen Verein. Und seitdem.
Na, da sind sie nicht gut informiert. Zweite Saison.
Das stimmt. Seitdem 12 Spiele und 2 Tore.
Okay, zuletzt warst du jedenfalls im Rasenfunk zu hören. Nee, zuletzt stimmt nicht. Habe ich ja schon gesagt im Vorgespräch. Also zuletzt war der Bundesliga-TÜV des 1. FC Köln am 11.11.25 im Rahmen der Bundesliga der Frauen. Und zuletzt warst du am 2. März bei den Männern am 24. Spieltag beim Rasenfunk bei Max zu Besuch. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Das war eine lange Vorrede jetzt.
Das mache ich nächstes Mal mit dir dann auch.
Wir sind ja alle richtig weit rumgekommen.
Ja, wir haben uns entschieden, dass ihr euch mit Bremen von mir und Tim begnügen müsst, dass wir da nicht nochmal drauf eingehen. Nur so weit, als dass, vielleicht sollte man das wissen, dass der Sieg wohl, Aileen Pöse hat gesagt, vor allen Dingen auf Sabrina Eckhoff und Alisa Vetterlein zurückzuführen ist, weil sie Standards geübt haben.
Ich meine, wir können ja trotzdem mal kurz noch zu Bremen abschweifen. Ich finde, dass das Spiel gewesen ist, wo wir eigentlich immer gewartet haben, Union muss dann mit diesem Kader endlich mal was aufs Spielfeld zaubern. Und das haben sie da zum ersten Mal gemacht. Also das war ja eine Vorführung faktisch. Wir haben Kurzpassspiel, schwieriges Wort. Das war oft im Dreierverbund. Also das war ein Spiel, was im Prinzip die Maßstäbe sein sollten, wie Union immer spielen sollte. Also vor allem mit dem Kader. Mhm. Und da haben sie einfach Bremen dominiert. Ich fand es sehr deutlich dominiert. Wenn man mal das Hinspiel sieht, war es natürlich etwas schwieriger. Aber ich fand das Spiel hatte alles, wo ich denke, da ist die Idee von Aileen Pöse eingeflossen. Das, was sie immer praktisch vermittelt hat im Training, das haben sie da aufs Feld gebracht. Und jetzt war auch das Selbstbewusstsein mal da.
Ja, das stimmt.
Und Spielzüge. Es war wirklich interessant. Also wir haben es ja in der Alten Försterei gesehen.
Ja.
Ich habe es mir dann nochmal so ein bisschen angeguckt, um darauf vorbereitet zu sein. im Review jetzt. Mhm. Und da muss ich sagen, also das war schon sehr erwachsen gespielt. Also wie man Bremen da auseinandergenommen hat.
Man muss dazu sagen, es liegt aber hauptsächlich an drei Spielerinnen. Das ist Lia Kemper, das ist Tanja Pawolek und ja, jetzt fällt es mir nicht ein.
Hanna Oerlings?
Hanna Oerlings, genau. Die drei, die haben ja im Prinzip Bremen dominiert und ich sag mal so, hinten Ember Tüsiak verliert kein Zweikampf. Es ist Wahnsinn und das sind alles, sage ich mal, Einkäufe in Anführungsstrichen, die wir in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr getätigt haben. Und die Spielphilosophie.
Also man hat Bremen auf den Füßen gestanden und das war deutlich zu merken. Und das hat man gestern auch den Wolfsburgerinnen angemerkt, dass das, ich leite schön über, ne? dass das ihnen auch gar nicht gefallen hat. Ja, dieses echte Pressing-Spiel. Man merkte, dass sie sich auf Wolfsburg auch vorbereitet. Also Wolfsburg hat sich auf Union, glaube ich, nicht vorbereitet. Das haben sie gedacht, das Schaukeln war so nebenbei. Sie haben auch in der Aufstellung, wie heißt der Trainer? Lersch,
Stefan Lersch.
Genau. Die haben auch in der Aufstellung eigentlich sehr viele weggelassen. Logisch, die haben eine Mehrfachbelastung. Insofern ist es auch okay, dass man so macht, aber Aileen Böse hat wohl ihre Mannschaft komplett darauf fokussiert, wer da spielen wird und wie man da spielt. Und das haben sie auch schon mit Bremen gemacht, denn die Torfrau Nadine Böhi hat ja auch in den Nachgesprächen erzählt nach Bremen, dass sie wusste, wohin der Elfmeter geht.
Ja, ich glaube, da kommt Union dann wirklich zugute, dass die manchmal mehr Zeit haben, ne, um sich auf diese Spiele vorzubereiten. Und Wolfsburg hat die vielleicht auch unterschätzt. Aber ich habe tatsächlich vor der Saison sogar ein Testspiel gesehen, das war Union Wolfsburg und da hat Union 2-0 gewonnen. Mhm. Also eigentlich müssten sie gewarnt gewesen sein. Aber dann war natürlich nur ein Testspiel.
Ja, weil in dem Testspiel haben die danach auch gesagt, ja, das war, wir wollten einfach bloß mal gucken, wie Union so spielt. Mhm. Und wir werden in der Liga anders auftreten. Also das haben sie
da
schon.
Da waren auch viele Nationalspielerinnen noch nicht, gerade von der EM zurück und haben nicht gespielt, das ist klar. Ja.
Aber im Hinspiel gegen Wolfsburg war es halt so. Da haben sie uns ja praktisch auseinandergenommen nach dem 1-0. Legendär, die Ecke von
Halberkamp.
Genau. Und direkt verwandelte Ecke, 1-0 Führung. Wir haben gedacht, oh je, wir können.
Halberkamp ist echt?
Ich glaube, es war Halberkamp. Mhm.
Also mir ist wie Lisa Heisele, aber.
Das habe ich auch gedacht. Aber ich wurde korrigiert.
Es war nicht Lisa Heisele, definitiv nicht. Die hat in der zweiten Liga auf irgendeinem Sportplatz mal eine direkt verwandelte
Ecke gemacht. Wir haben jedenfalls eine ganz komische Situation gehabt vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Wenn wir einen Punkt oder drei Punkte gegen Wolfsburg holen, dann kann Bayern zu Hause bei uns Meister werden. Müssen sie aber nicht. So, ja. Insofern ist es Schrödingers Katze der Spieltag gewesen. Aber grundsätzlich, ja, direkte Ecken sind schon eine starke Nummer. Also muss ich sagen, Standard sowieso. Die haben wir gut geübt, aber ich wollte dich nicht rausbringen.
Nee, hast du aber.
Tut mir leid.
Nein.
Was ich eigentlich sagen wollte, tut mir leid, jetzt muss ich. Wir haben jedenfalls vor dem Spiel schon den Klassenerhalt sicher gehabt. Und da wollen wir erstmal herzlichen Glückwunsch zu sagen.
Ja, genau, durch die Niederlage von SGS Essen können wir nicht mehr absteigen. Also haben wir praktisch das Minimalziel erreicht. Mhm. Ja. Charlotte, wie hast du das Spiel gegen Bremen? War das so jetzt, du bist ja jetzt so ein bisschen, du guckst jetzt von außen, du guckst jetzt als Sportjournalistin und guckst auf eine Mannschaft, wir haben jetzt die rot-weiße Brille auf. Wir sehen natürlich alles super, alles schick. Wie siehst du das denn als Journalistin, die mit Fußballerfahrung und guckst auf das Spiel?
Ja, ähnlich eigentlich wie du. Also ich finde, Union hat man die ganze Saison schon gesehen, eigentlich, die haben so viel Potenzial und rufen es nicht so richtig ab. Das lag natürlich auch an Verletzungen, die man hatte. Also es sind einfach immer wieder wichtige Spielerinnen ausgefallen. Du hast schon Tanja Pawolek erwähnt, Ember Tüsiak im Winter geholt und Lia Kamba, die sorgen dafür für echt viel Stabilität und auch selbst Wolfsburg, selbst wenn die hoch anlaufen und ordentlich Druck machen, das bringt die nicht aus der Ruhe. Und gerade gegen Bremen, finde ich, war so das erste Spiel, wo ich dachte, oh, da haben sie jetzt richtig abgerufen, was sie können. Und haben da also wirklich völlig verdient auch in der Höhe gewonnen. Also, dass das Tor hinten raus noch fällt von Bremen, war eigentlich unnötig.
So wie die rote Karte.
So wie die rote Karte, das stimmt. Das war keine, im Gegensatz zu der gegen Wolfsburg. Mhm. Ne? Aber da habe ich auch echt gedacht, also das hat auch richtig nach vorne richtig Spaß gemacht zuzugucken, weil ich finde, und das hat Aileen Pöse auch gesagt, das war schon eigentlich in der zweiten Liga, war immer der Fokus, ne, auf einer kompakten Defensive. Da waren sie halt einfach oft defensiv nicht gefordert gegen die Teams. Und das hat sie jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel auch gesagt, dass sie da stolz drauf ist, dass sie da einfach deutlich besser geworden sind und eben auch offensiv jetzt mutig spielen. Und das hat man gegen Bremen gesehen. Und gegen Wolfsburg, klar, geht man das ein bisschen anders an. Da steht man auch tiefer, ne, und kontert eher, aber auch das funktioniert. Also
ich fand gar nicht tief stehend, sondern ich fand eigentlich sehr, sehr hoch verteidigend.
Teilweise sind sie draufgelaufen, das stimmt.
Also wenn, vorne wenn drauf, du dir ja. das 1, willst du es erzählen, das 1-0?
Nee, mach mal, ich okay. finde, du bist gerade so schön im Flow.
Oh, da bin ich, kann ich ja bei den Frauen mitspielen.
Das würde ich gerne sehen.
Das hat Hanna Eulings, wie gesagt, wir sind gerade im Flow. Nee, das 1-0, da hat Bergwand das Dribbling gegen Weid, Sophie Weidauer verloren.
Das ganz
vorne. Und du hast gleich, du hast gesehen schon im Vorfeld, dass Erlings darauf spekuliert hat. Mhm. Also die hat wirklich, ist schon in die Mitte gelaufen, in der Hoffnung, vielleicht kommt der Ball ja von da direkt zu mir. Mhm. Und dann hat er doch, also sah ein bisschen aus, der Jubel sah aus wie einstudiert. Also so machen wir es heute. So nehmen wir den Ball ab. Und da war wirklich, das war im Strafraum, also im 5-Meter-Raum.
Ich glaube, das war bei Ruhn, beim Abschlag, hat Union gesagt, da stellen wir zu, weil Wolfsburg das oft kurz ausführt. Und dann, also es sah schon so aus, als ob die genau darauf aus waren. Mhm. Ja, das absolut.
Also so von wegen, die geht bestimmt wieder links vorbei, wie sie es immer macht. Mhm. Und da halte ich den Fuß hin.
Ist auch mutig, aber ne, im eigenen Fünfer da ins Dribbling zu gehen, das ist schon gewagt.
Ja.
Ich glaube schon, dass sie uns unterschätzt haben. Also ich glaube, die haben, will man natürlich vorher nicht sagen, aber ich glaube, die haben das Hinspiel, was sie ja dann nach diesem 1-0 von uns dann klar und deutlicher noch mit 4-1 gewonnen haben, glaube ich, 4 oder 3-1, aber ich glaube, war 4-1. 4-1. Haben sie uns ja dann doch gezeigt, wo der fußballerische Himmel hängt. Der hängt in Wolfsburg oder in Bayern, aber aktuell halt in Wolfsburg. Und ich glaube, die haben uns wirklich unterschätzt. Und auch diese Mentalität, die Damen jetzt haben, praktisch dieses Anlaufen und dieses wirklich Hinterhersetzen, ist natürlich jetzt auch daraus entstanden, dass das Verletztenlager sich extrem gelichtet hat und die Spielerinnen jetzt zur Verfügung stehen, für die man ja eigentlich dafür geholt hat.
Und im November gegen Wolfsburg war es auch schlimm, glaube ich, damals, ne? Im Hinspiel. Also,
ja. Genau, und aber da hat Wolfsburg im Hinspiel, haben sie ja dann ihre Stars dann sozusagen, ihre Anführungsstriche Stars eingesetzt. Also dann kam Alexandra Popp zum Beispiel noch dazu und
Bärenstein hat auf jeden Fall von Anfang an gespielt.
Ja. Die hatte da von Anfang an gespielt, genau. Aber Minge, glaube ich, nicht. Janina Minge hat ja, glaube ich, gar nicht gespielt.
Das kann gut sein.
Das weiß ich nicht mehr. Ja. Ist ja auch egal. Aber jedenfalls hast du gemerkt, dass sie in der zweiten Halbzeit dann gesagt haben, nee, du, jetzt machen wir ja ernst. Und, dann, und wo sie ernst gemacht haben, hat man gesehen, dass wir keine Mittel dagegen hatten, was jetzt anders war. Also sie haben jetzt auch ernst machen wollen, haben aber gemerkt, funktioniert ja nicht so. Und ja, das 1-1 war so ein klassisches Tor, wo eigentlich die von Ralf besagte Union-Brille mal kurz abnehmen muss und muss sagen, das ist nicht zu verteidigen.
Schönes Ding, ne?
Das ist auch nicht zu verteidigen und Janina Minge hat ja auch im Nachhinein beim Streaming-Anbieter gesagt, der auch Darts zeigt, gesagt, dass sie den
auch bei AfTV halt, wird Darts gezeigt?
Dass sie den auch locker über die Tribüne hätte schießen können. So viel Risiko hat sie darin gesetzt. Hat den aber optimal getroffen und war wirklich, also ich habe mir mehrmals angeguckt, ich habe keinen Fehler gesehen.
Nee, ich habe auch nur, das war so eine der wenigen Situationen, ne, wo man, klar, die schießt vom 16er und die trifft den perfekt und sobald sie ihn trifft, kannst du da, also Böhi kann da gar nichts machen.
Ja, die können ein bisschen größer können zu sein.
Ja. Das kann man ihr vorwerfen.
Das kann man ihr nicht vorwerfen.
Ja, und manchmal ist es auch schwer, den Rückraum immer da sauber zu verteidigen, ne, also Union kann man da in dem Spiel, finde ich, nicht so viel Vorwürfe machen. Also
nee,
in den ersten 70
Minuten. Aber um mal das zu erklären, also wenn man dann so das Tor von hinten sieht, sozusagen, dann sieht man schon, wie groß Männer sind und wie groß Frauen in dem gleichen Tor sind. Und es ist eigentlich ein Ding, dass die in den gleichen Tor spielen müssen. Also man hätte vielleicht wirklich die Tore etwas kleiner machen sollen im Frauenfußball, weiß ich nicht. Aber andersrum, man will ja auch viele Tore sehen, insofern ist es schon okay. Es
gibt auch, glaube ich, gespaltene Lager im Frauenfußball dazu, ja, genau. Ob man das macht oder nicht. Ja,
ja, also wir haben jetzt zweimal Nadine Böhi im Tor gehabt, durch die Verletzung von Kara Bösel. Und ich will mir das ja eigentlich gar nicht eingestehen, aber ich muss sagen, ich fand Nadine in den letzten beiden Spielen überaus sicher, fußballerisch, auf der Linie und natürlich der Elfmeter, klar, der hat sie natürlich jetzt unsterblich gemacht, den Schuss zu halten und den Nachschuss auch noch, also zumindest so zu irritieren, dass die den Ball nicht unterbringen konnte.
Sie war mit der Faust dran.
Sie war mit der Faust dran, okay. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, sie sprüht aktuell so eine Sicherheit aus, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass Aileen Böse da nochmal, also sollte Kara jetzt schnellstmöglich wieder gesund werden, da einen Wechsel wieder macht. Also,
warum nicht?
Na, ich weiß nicht, weil ist eher ein Gefühl. Es ist ja, wir sind ja alles Amateure außer Charlotte. mein Gefühl ist, ich habe ein besseres Gefühl aktuell, wenn Nadine Böhl im Tor steht, aufgrund ihrer fußballerischen Fähigkeiten und die Sicherheit, die sie ausgestrahlt hat. Weil meines Erachtens hatte auch Kara im Spiel gegen Bremen einige,
da war
Quatsch, nicht in dem Spiel davor, im Freiburg, genau, so ein paar Unsicherheiten, wo ich sage, okay, warum muss jetzt dieser Risikopass sein?
Köln, RB, also
ja.
Werbung.
Und da, genau, und da waren immer irgendwelche Kanten dabei, wo ich sage, muss das sein, den Pass jetzt wirklich so auf Messerschneide kurz vor der Spielerin zu machen? Also, und deshalb, das sind jetzt zwei Spiele, zugegebenermaßen, aber zwei, wo ich eigentlich von Nadine Böhi sehr überzeugt bin.
Ja, aber nun wisst ihr natürlich nicht, wie das gewesen wäre, wenn das eben andersrum gewesen wäre, also wenn Kara im Tor gestanden hätte. Ja. Die Mannschaft verteidigt anders. Mannschaft ist ein scheiß Wort dafür. Das Team verteidigt anders, weil sie mit Amber Tisiak, wie du schon sagtest, eigentlich kaum noch Gelegenheit geben, durchzuspielen. Und sowohl Kara als auch Nadine kannst du auch locker anspielen. Ja, also anders als die Stina Johannes, die man nicht immer locker anspielen kann.
Wie wir gesehen haben.
Aber das hat auch, also ich gehe mal noch ein Stück zurück. Mir hat zum Beispiel beim Wolfsspiel Tatsache Lisa Heiseler nicht gefallen. Ich habe echt gemeckert, wo sie die eine Chance hat, nach außen läuft und dann versucht, von außen aufs Tor zu schießen, anstatt eine Flanke rüberzugeben auf die andere Seite. Ja, und folgerichtig hat dann Aileen Böse auch gesagt, so das war's. Und wir bringen mal Nele Bauereisen. Und was Nele Bauereisen für einen Schritt gemacht hat, wow, holla die Waldfee, also wirklich Wahnsinn. Und dieses Anlaufen war dann zum Beispiel auch wieder, was ich vorhin meinte, sie läuft eben einfach direkt zu und die Wolfsburgerin weiß nicht, wo sie hinspielen soll und Camilla Küver, glaube ich, und spielt zur Torfrau zurück. Und
auch
die,
Nationalspielerin übrigens.
Und die steht schlecht und ja, man spielt so einen Ball, das wissen wir seit Frankfurt vor den Männern, man spielt so einen Ball nicht aufs Tor. Grüße an Robert Andrich. Ist lustig gewesen für uns, für Wolfsburg wahrscheinlich eher nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das stimmt, also Nele Bauereisen, die, wenn die reinkommt, bringt die halt immer Energie mit, ne? Weil die auch echt ein hohes Tempo hat und das ist auch ihr Anteil, ne, an diesem Tor, dass sie da, sie macht ja
sie geht
macht
richtig
halt Druck
drauf.
Und es reicht, ne? Und dann ist ein Missverständnis mit Stina Johannes hinten. Aber klar, also auch danach, sie holt auch die rote Karte raus, indem sie auch nachrückt, ne?
Wobei das nicht Absicht war, oder?
Doch. Also
von Stina Johannes?
Nee, ich meine von Nele.
Sie macht den Lauf durch. Also wenn sie den nicht durchzieht, wird Stina Johannes ja niemals, also kann die easy den Ball klären. Ja,
aber in dem Moment hat sie ja nach oben geschaut, um zu gucken, wo der Ball ist und wurde dann umgerannt.
Sie hat sie nicht kommen sehen, das glaube ich auch, ja.
Also ich glaube, sie hat sich dabei auch echt wehgetan.
Und vor allen Dingen hat die Torfrau auch die Schulter direkt in Kopfhöhe gehalten. Also
Ellbogen.
Ja, das fand ich.
Fast, also, naja, war so angewinkelt. Also war nicht direkt der Ellbogen, dafür hätte es dann direkt eine rote Karte geben müssen.
Hat sie.
Ja, nein, aber das war ja eigentlich eher für die Notbremse, glaube ich. Also das weiß ich nicht. Ich habe die Schiedsrichterin nicht gesprochen.
Warum nicht?
Weil Frau Heidenreich mit mir nicht telefonieren wollte.
Ach so, schade.
Ich habe auch nicht angerufen, insofern, ich habe auch ihre Nummer nicht. Nee, grundsätzlich muss ich mal sagen, eine völlig verdiente rote Karte in mehreren Bereichen.
kurze Frage, die mir gerade eingefallen ist. Wer hat denn von Heisi die Kapitänsbinde übernommen? Weil normalerweise übernimmt Pavolek. Die ja Kara und Kara stand ja nicht im Tor. Pavolek?
Pavolek
hat ja, Pavolek ist, glaube ich, die dritte sogar.
Ja, das, ja, weil das stand tatsächlich nirgendwo.
Ist das vielleicht das auch nicht kommuniziert? Ja, das kann
ja man, weil ja, es ja. wurden immer nur von Lisa und von Kara gesprochen. Und wenn beide natürlich nicht mehr auf dem Platz stehen, musst du dir eine Alternative überlegen.
Wobei, muss ich auch sagen, Tanja hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Mhm. Also Stellungsspiel war toll und wir dürfen auch nicht die direkte Ecke verschweigen. Also wir sind jetzt schon, nee, die 3-1 war die direkte Ecke, okay. Mhm. Ja.
War das jetzt final eigentlich so? Weil während des Spiels wurde auch ist erst von einer direkten Ecke ausgegangen worden und dann hieß es, Jenny Hipp war noch dran, leicht.
Ja, mit dem Zopf, die hat dann wirklich einen großen Zopf.
Also ja, dann ist es schon Pavolex.
Ja, Tor. Also ja. Ich gehe davon aus und sie hat es auch so, also selbst Jenny Hipp ist zu Pavolek gelaufen und hat ihr gratuliert zum Tor. Weil
und
sie
die wird es am besten wissen.
Die wird es am besten wissen und der DFB ist eben der DFB.
Ja, also man muss mal grundsätzlich sagen, wir haben jetzt mit Bremen und mit Stuttgart, wie ich schon sagen.
Kommt nächste Saison.
Ja, mit VW Burg nun zwei Mannschaften, die oder Teams, denen wir sehr viel zutrauen. Das haben wir uns ja am Anfang des Jahres, als Union aufgestiegen ist, haben wir gedacht, wir spielen da oben mit. Habe ich zumindest gedacht. Ich habe gedacht, wir mit dem Kader, den wir haben, schaffen wir das. Okay, Bayern und VW Burg und das ist alles keine Konkurrenz für uns. Also die spielen außerhalb jeglicher Sphären, aber wir haben schon eine Chance auf Platz 4 oder 5. Habe ich zumindest gedacht. Und dann spielen wir dann doch am Ende ganz unten mehr oder weniger, wir sind jetzt sicher, aber wir haben trotzdem immer mit dem Klassenerhalt gekämpft.
Aber, wir sind aber noch beim Spiel in Wolfsburg, aber da will ich irgendwann hin. Also.
Genau, aber dass wir dann solche Spiele machen, das ist doch eigentlich eine Entwicklung. Hätten wir die von Anfang an so gehabt, wenn wir nicht die Verletzungssorgen gehabt hätten, oder ist das jetzt eine Entwicklung, die Aileen uns innerhalb dieser Dreiviertelsaison beigebracht hat?
Also Aileen Pöse hatte auch einen großen Anteil dran, glaube ich, dass es jetzt so gut läuft. Die konnte halt auch lange nicht gut arbeiten, ne? Weil da ständig Spielerinnen verletzt waren, auch teilweise ja wirklich eine Jenny Hipp, ne? Also da ist es nicht im Sport passiert, ihre Verletzung. Damit kannst du halt nicht rechnen, obwohl Union ja als einer der wenigen Vereine in der Bundesliga sogar wirklich einen Reha-Coach hat, also das heißt, da wird wirklich gut auch vor allem, ne, für Frauen gearbeitet, dass die schnell zurückkommen. Und also mit diesem Kader verstehe ich, dass man dann auch sagt, also vor der Saison hieß es von Jennifer Zietz und auch Pöse, dass man eigentlich mit dem Klassenerhalt oder sagen wir mal mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben möchte und eigentlich eher nach oben schaut. Aber da wurde auch schon auch gesagt, wir wollen jetzt nicht direkt, ich glaube der Wortlaut war nicht nach den Sternen greifen, aber Champions League bleibt natürlich ein Traum irgendwann. Aber ich glaube, dass man schon sich vorgestellt hat, eigentlich da im Mittelfeld mindestens zu landen und so auf die Plätze 4, 5, 6 zu schauen. Und da hat natürlich auch die Verletztenmisere einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber man muss auch sagen, in den ersten Spielen der Saison musste Union auch erstmal reinkommen in diese erste Liga, weil da kommen wir später auch noch drauf, ne? Zwischen zweiter und dritter ist der Sprung nicht riesig, aber zwischen zweiter und erster ist er schon enorm. Selbst wenn du Spielerinnen holst, wie eine Tanja Pavolek und so weiter, die hat Erfahrung, die war auch Kapitänin bei Frankfurt. Aber da wurden auch Spielerinnen geholt wie eine Anna Ehling, die sofort eine wichtige Rolle einnehmen sollte. Und die müssen sich da auch erst dran gewöhnen. Und ich glaube, das hat dann so, ne, die Ergebnisse am Anfang haben die ein bisschen Rechnung getragen, dann kam die Verletztenmisere und jetzt hat man das Gefühl, dass alle so drin sind und alle sind auch eingespielter, weil sie öfter zusammen spielen einfach und jetzt läuft das alles und jetzt sieht man halt, ne, was dann eigentlich möglich ist.
Du hast eine deutlich größere Breite jetzt, so dadurch, dass wir im Winter natürlich dort nachgelegt haben.
Und wirklich gute Transfers,
gute Transfers gemacht haben. Georgia war, dürfen wir nicht vergessen, stimmt, die auch sehr, sehr stark hinten abräumt. Es ist schon viel passiert und auch niemand hat vor der Saison damit gerechnet, dass Bremen so abliefert. Also
das stimmt,
Bremen hatte keiner so auf dem Zettel. Die hat man eher so bei Köln eingenordet und hat gesagt, so auf dem Niveau Leipzig, Köln, Bremen ist so das, was hinten dran bleibt und da will man mitspielen. Also in dem Konzert will man bei sein. Natürlich haben wir Fans davon geträumt, dass wir deutscher Meister werden. Und das ist bei den Frauen einfacher, auch wenn es schwer ist, einfacher als bei den Männern halt. Das ist einfach so, weil bei den Männern wird der Platz 4 unsere ewige Meisterschaft bleiben. Mehr wird nie klappen. Und bei den Frauen ist es aber möglich, auch, sag ich mal, in der Saison den Bayern weh zu tun, die wirklich einen ausgezeichneten Kader haben. Also da geht eigentlich, also in Deutschland geht da nichts ran. Also das hat auch Wolfsburg ja gemerkt. Die Wachablösung war ja deutlich. Wolfsburg hat seit Jahren den DFB-Pokal dominiert und letztes Jahr dann nicht mehr. Mhm. Ja. Und ja, aber zurück. In der 80. Minute hat der VfL ja das letzte Mal gewechselt gehabt. Da ist diese, ich würde sagen, die heißt Zikai. Der Reporter, den ich hören musste, der hat immer was von Zikai gesagt, also mit G. Wahrscheinlich, weil er es so schön findet. Weiß ich nicht, was er so in seinem Leben wählen wird oder so. Ich habe erst gedacht, möchte ich aber nicht so die ganze Zeit hören. Und er hat aber immer wieder erzählt. Und die ging mir schon richtig auf den Beutel. Und ja. Und dann nach der roten Karte musste dann ja jemand ins Tor und musste ein Trikot anziehen. Handschuhe ist vielleicht okay, aber Trikot hat man ja nicht für eine dritte Torfrau, die eigentlich auch ja nicht Torfrau ist. Und dann ist Janina Minge ins Tor gegangen.
Warte mal, ist das, Charlotte, du bist ja Fußballerin. Ist das, wird sowas trainiert oder wird sowas angesprochen im Training? Was ist, wenn jetzt das Wechselkontingent erfüllt ist? Wer geht dann ins Tor?
Kann
ist
ich
das
beantworten.
Thema?
Janina Minge hat gesagt, das hat sie das erste Mal gemacht.
Ja.
Also,
das hat sie zum ersten Mal gemacht. Aber
sie ist wahrscheinlich vom Trainer auserkoren worden, weil sie die längste ist. Und sie hat sehr bedauert, dass sie nicht noch einen Torschuss bekommen hat.
Sie wollte selber nochmal zeigen, was sie kann.
Sie wollte mal gucken, ob sie es kann. Sie hat keine Angst vor dem Ball, hat sie gesagt im Interview danach und hätte gerne mal eine Parade gezeigt und sich selber mal getestet, wie das ist. Aber ja.
Ja, nee, ich glaube, man weiß, also bei Profiteams, glaube ich, ne, die spielen von Anfang an auf dem Feld, wenn sie da sind. Bei unserem Team weiß ich, da kenne ich zwei oder ne, da weiß man von zweien, die haben irgendwann mal im Tor gespielt. Das heißt, würde es hart auf hart kommen und unsere Torfrau fällt aus und wir haben gerade keine andere auf der Bank, dann wüsste man so, würde man die zwei fragen und sagen, na, wer fühlt es gerade mehr? aber ja, also man trainiert das eigentlich nicht, nee.
Also ich würde bei uns auch ins Tor gehen.
Ja?
Also
bei den Frauen?
Ja, vom Körpervolumen. Es ist ja bei mir automatisch schwerer, das Tor zu treffen. Nee, aber grundsätzlich sehe ich mich auch eigentlich von der ganzen Sache eher im Tor. Also schnell bin ich nicht. Und aber ich bin auch nicht groß. Also ist eigentlich wirklich.
Du bist kurz.
Ich bin kurz, ja.
Ja. Ich war auch mal bei den Bambinis, hat man bei uns gesagt. Ich glaube, wir sagen in G-Jugend, war ich mal Torhüterin, aber ich war dann auch zu kurz, um da zu bleiben.
Raus. Wir hatten das Thema ja auch bei den Männern. Wir hatten früher Sebastian Polter, der mal Torhüter war oder angefangen hat mal als Torhüter. Dann hieß es, wenn sowas mal in Frage kommt, muss Sebastian Polter ins Tor. Und jetzt hatten wir ja beim letzten Spiel in Freiburg, war das Thema ja ähnlich. Wechselkontingent war
aber Tom Rothe.
Tom Rothe wäre reingegangen, aber mit dem Kriterium, weil er der Größte ist. Ob er einen Ball halten kann, wäre die zweite Frage gewesen.
Ja, dann haben wir also sozusagen Nee, wir hatten schon, Küwe hat ihren Fehler wieder gut gemacht, hatte nach einer großartigen Ecke, die wir verteidigt haben, wo alle sich gefreut haben und ich schon gedacht, oh geil. Ja,
auf der Linie.
Ja. Aber ich glaube mit beiden Armen. Also hat man nicht gesehen, wäre eigentlich Elfmeter gewesen, ist okay. Sah eher aus, als ob sie im Gesicht getroffen wird, aber wenn man es ganz langsam guckt, siehst du, wie sie mit beiden Armen vor dem Gesicht sozusagen gehalten hat, die Schiedsrichterin das nicht gesehen hat.
Sie hat ihr Gesicht geschützt.
Man darf ja nicht.
Ist ja notwendig.
Ja. Und nee, ich habe eigentlich genau deswegen ja auch hingeguckt, weil ich dachte, wie kann man gleich danach jubeln? Also wenn ich den Ball so ins Gesicht gekriegt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich erstmal, lass mir mal kurz in Ruhe, aber sie hat ja gleich die Arme hochgemacht und sagt, jawohl. Verteidigt. Und dann gab es die Ecke und dann stand es 2-3. Und da ist die Frage, haben wir uns verzockt, weil wir Aileen Campbell rausgenommen haben? Ich glaube schon. Also die Geschwindigkeit hätten wir gebraucht, gerade erst recht nach der roten Karte, weil da dann Räume sind.
Und weil sie eine ist, die auch mal abzieht, ne? Das hat ja dann keine mehr gemacht am Ende. Obwohl Minge im Tor stand, ja.
Das wäre eigentlich die Chance gewesen, mit einfach mal aus der zweiten Reihe aufs Tor zu schießen, in der Hoffnung, dass vielleicht der Minge mal einen Ball doch durchrutscht?
Ja, sie hat natürlich zu keiner Zeit Torfrau gespielt, sondern sie hat ja, sag mal, mehr Libero gespielt, also von der Position her. Sie stand ja weit vorm Strafraum, weil sie wahrscheinlich gar nicht vorhatte, mit der Hand irgendwas zu spielen. Und ja.
Ja, Wolfsburg hat halt am Ende auch die Küwer vorne reingezogen, haben dann immer lange Bälle gespielt. Das ist dann auch eklig zu verteidigen natürlich. Aber das ist vielleicht so ein bisschen das Thema bei Union und dass dann die Erfahrung in der ersten Liga fehlt, weil vielleicht fehlt dann auch die Cleverness, dass man das ein oder andere Mal dann doch mal irgendwie so ein bisschen wenigstens auf Zeit spielt oder so ein bisschen Tempo rausnimmt dadurch. Meinte auch Pavolek danach. Vielleicht ist das auch so ein Thema, weil es ja schon auffällig ist, wie viele Tore man auch immer noch in der Schlussviertelstunde bekommt.
Das hatten wir aber eigentlich abgebaut. Gut, in Bremen nochmal. Ja, okay, dann kann man immer.
Da war es ja egal, ne?
Eigentlich nicht. Also, wir wollten schon zu Null spielen.
Ah, ja, klar, dahingehend. Ja.
Aber ja, im Prinzip war es egal. Aber Wolfsburg wollte auch mit aller Macht diesen Ausgleich und hat den dann auch gemacht. Die Judith Puyol ist es die, die von dem spanischen Menschen da gedrückt wurde, gegen ihren Willen?
Nee, das ist die nicht. Nee.
Okay.
Ist auch keine Nationalspielerin, ist, glaube ich, noch eine ganz junge.
Aber die heißt so ähnlich, oder? Irgendwie? Kann das sein?
Die,
Ist egal.
Ah, du meinst die unfreiwillige Küstwörter?
Genau.
Jenny Hermoso heißt die.
Hermoso, ja.
Ach so, ja, dann der Funktionär hieß Puyol, oder?
Nee, das war ein Fußballspieler. Puyol, der hatte so eine Frisur, der hatte so eine riesige
spanischer Nationalspieler.
Bin ich mit meinen Gedanken, ja, okay.
Puyol.
Ja, dann sind wir ja eigentlich fast durch. Also wir haben dann noch Glück gehabt nach dem Freistoß in der 98. Minute, dass Puyol nur knapp neben das Tor schießt. Die gelbe Karte, die Hanna Eulings gekriegt hat, war aber wegen Meckern, wa?
Mhm.
Weil der Reporter meinte, sie hätte das faul gemacht, aber hat sie nicht. Hat Pavolek gemacht, meines Erachtens.
Aber Pavolek wurde auch eingeblendet mit der gelben Karte.
Nee, die hat aber früher eine gelbe Karte gekriegt. Die hat in der 67. gelbe gekriegt. Da aber auch für Festhalten. Also zu Recht.
Mhm.
Ja. Sind wir durch mit Wolfsburg? Oder wollt ihr noch was sagen?
Nö, aber war es schön, mal einen gefühlten Sieg zu haben. Also im Prinzip ist es
gefühlt, dass war, doch. Ich war eher sauer.
Ja, sauer natürlich, aber hätten wir am Anfang der Saison, muss ich wieder sagen, hätten wir am Anfang der Saison gedacht, dass wir gegen Wolfsburg mal so gut aussehen, dass wir Wolfsburg am Rande einer Niederlage haben? Nee, hätte doch keiner, nein.
Doch. Nein, natürlich nicht. In
deinen Träumen vielleicht.
Ja, in meinen Träumen. Natürlich hätten wir damit nicht gerechnet. Aber grundsätzlich, wenn du 3-1 führst und sie kriegen noch eine rote, also okay, du kriegst dann ein Tor noch, aber sie kriegen eine rote Karte. Du bist dir eigentlich sicher, jetzt spielst du in Überzeit, jetzt musst du den Ball laufen lassen. Und wir haben dann aber ab der roten Karte auch versucht, zur Eckfahne zu laufen, nicht mehr aufs Tor zu gehen.
Mhm.
Haben viel auf Zeit gespielt, was sich dann auch bitter rächt, weil natürlich die Wolfsburgerinnen auch irgendwo wissen, so richtig viel fürs Spiel wollen sie nicht mehr machen, wir können schon ein bisschen nach vorne rücken. Also wenn du dann sozusagen weiter aufs Tore schießen gehst, dann müssen sie ja hinten verteidigen und dann haben sie nichts mehr nach vorne zu setzen und dann bist du eigentlich im Vorteil.
Ja.
Das ist eben schwierig. Also ich war richtig sauer. Ich muss sagen, dass ich mit Abpfiff so gesagt habe, ich habe mich schon so gefreut, den Podcast zu beginnen mit das erste Mal in Wolfsburg gewonnen. Weil das haben die Männer noch nicht geschafft.
Nee, haben sie nicht, aber ja.
Wir brauchen ja auch noch Ziele für die nächste Saison. Also ich finde, man kann ja nicht alles schon in der ersten Erstligasaison erreichen. Ich finde, man sollte auch sich Sachen für die zweite Saison in der ersten Liga vornehmen. Und das wäre ja mal eine Sache, die man sich dann als Saisonziel für die nächste Saison auf die Fahne schreiben kann.
Zweimal gegen Wolfsburg gewinnen.
Ja, es wäre auch ganz schön, wenn unsere Herren mal zur Abwechslung gegen Wolfsburg gewinnen.
Nee, da wäre es schön, wenn wir da gar nicht spielen müssten.
Es stimmt, das würde ja nächste Saison vermutlich nicht mehr der Fall sein, hast du recht. Ja, dann kann ich auch mit zwei Siegen leben.
Ist aber okay. Wir sind ja mit Wolfsburg jetzt durch, oder?
Ja.
Ja.
Wenn wir schon eine Fachfrau hier haben, habe ich auch mal so eine
ganz
spezielle Frage. Ja. Und zwar mal generell alle Ballsportarten der Frauen mal bedacht. Neulich gab es einen Text von Inga zu den Volleyballfrauen und da ging es darum, dass die Volleyballfrauen meinten, man braucht mindestens, oder nicht die Frauen, sondern einen Manager, dass man mindestens 1 Million Euro braucht, um den Frauenvolleyball in Berlin-Brandenburg irgendwie zu erhalten. Das ist die Sichtbarkeit, liegt das in der Sichtbarkeit des Frauensportes, jeglicher Ballsportarten, oder ist das jetzt, oder ist der Frauensport, Frauenhandball, Frauenfußball, Frauenvolleyball, will das im Prinzip keiner sehen, oder gibt es da noch eine Möglichkeit zu sagen, wir haben da, da liegt noch Potenzial drin, da könnte man alles draus entwickeln, weil das ist ja alles eine Geldfrage.
Mhm, das stimmt. Ich meine, man hat mit Alba Berlin natürlich ein gutes Beispiel, wo es läuft. Ne? Mhm. Die haben die Semmeringhalle und machen die da eigentlich immer voll, wenn da Spiele sind. Also das packt die Leute dann schon, glaube ich. Es kommt schon darauf an, wie man es aufzieht, ja. Und dafür braucht es dann vielleicht auch Geld. Und natürlich auch dann, ne, mit dem Erfolg kommen dann auch immer mehr. Also Alba steigt dann in die erste Bundesliga auf. So ist es ja oft, dass dann mehr Leute ins Stadion kommen. Bei Union ist das nicht der Fall. Das war schon in der zweiten Liga gut. Mhm. Und auch in der Regionalliga ja auch. Und so Themen Volleyball, Handball, da fehlt die Sichtbarkeit, ich glaube, vor allem auch in den Medien. Also dann, ne, das wird natürlich auch nicht im Fernsehen irgendwie groß übertragen. Da ist auch die Berichterstattung nicht so vorhanden. Also das haben wir ja gemerkt, als wir beim Tagesspiel noch den Lokalsport hatten. Da war man mit die Einzigen, die da irgendwie drüber berichtet haben. Und da muss man dann schon auch selbst den Verein irgendwie dann irgendwie oder die Spielerin irgendwie versuchen zu kontaktieren, damit man da an Infos kommt. Also weil das, ne, auch nicht oft nicht so dokumentiert wird. Und jetzt zum Beispiel Thema Volleyball. Der SC Potsdam war ganz lange oben mit dabei. Mhm. Und die haben jetzt eben Finanzierungsprobleme und genau, also das ist, hat sich jetzt da nicht gut entwickelt.
Ich glaube aber, dass das auch ein bisschen an dieser männlichen Dominanz in unserer Gesellschaft liegt. Wenn man jetzt zum Beispiel die aktuellen tagespolitischen Geschehen erlebt, dann googeln Männer nach den Videos, während Frauen eher sagen, also ihr Mitgefühl ausdrücken. Und in allen Sportarten, beim Biathlon fällt mir zum Beispiel sehr auf, wird nicht auf den sportlichen Erfolg geguckt von den Reportern, sondern eher auf Aussehen, auf was macht sie in ihrer Freizeit und so weiter. Also das, was bei Männern gar nicht interessiert, wo ich noch nie gehört habe von einem Sportreporter, der 39-jährige Christopher Trimmel tätowiert, ja, wäre das eine Frau, würde man immer sagen, na, vielleicht macht sie ihr nächstes Tattoo ja dann so. Also man bezieht sich mehr auf das, was sie nur nebenbei machen und gar nicht aufs Sportliche und oftmals aufs Aussehen. Und vieles steht und fällt mit der Berichterstattung darüber. Als ich damals zum Beispiel, weil ich jetzt Biathlon genommen habe, Biathlon angefangen zu gucken habe, war noch Uschi Diesel unsere Beste und so alt bin ich. Und da war das noch kein Hype. Der Hype ging dann erst los, als ARD und ZDF gesagt haben, okay, wir haben keinen Fußball mehr. Wir machen jetzt im Winter, das Wochenende, machen wir nur noch Biathlon. Also in Antholz, in Wissicke, wo überall. Und wo dann Magdalena Neuner dazu kam, die dann auch noch den Schickimicki-Effekt mit drin gebracht hat. Und dann Home-Stories über sich gemacht hat, wartet ja noch mehr. Dann wurde ja nur noch, wo ist Lena, wo ist Lena, wo ist Lena? Ihr seid, und da wurden die anderen gar nicht mehr wahrgenommen, die um sie herum sind, sondern wenn Staffel laufen ist, alle, wo ist Magdalena Neuner, wann kommt sie, wann läuft sie und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Also wirklich diese männlich dominierte Gesellschaft. Und wir haben jetzt 2000 Jahre männlich dominierte Gesellschaft gehabt. Jetzt können wir mal 2000 Jahre Frauen bitte machen.
Aber nach der Logik müsste das ja heißen, dass zum Beispiel auch Volleyball, dass alle, ich sag mal, Anführungsstrichen, alles, was Randsport ist, außer Fußball, dass das ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gehört, um da Premium-Produkte zu schaffen. Ja. Weil ich kenne eine wunderbare Frau, die spielt Volleyball. So. Die geht zu den in unserer Köpenicker Halle spielt ja auch Bundesliga. Da wird Volleyball gespielt, Berlin-Brandenburg-Volleyball. Es taucht ja nirgends auf, aber auch selbst solche Vereine haben Nachwuchsprobleme. Das heißt, man müsste doch jetzt eine Logik daraus schließen, was bei den Männern funktioniert, funktioniert auch bei den Frauen. Schaffe ein Premium-Produkt, oder was bei Biathlon funktioniert. Schaffe ein Premium-Produkt, bring es ins öffentlich-rechtliche Fernsehen und schon hast du Massen.
Also rein theoretisch müsste der DFB einen eigenen Sender machen. Ja, alleine, sag mal, für die Unterklassigen liegen, bei Männern und bei Frauen. müsste den preislich so gestalten, dass man das sehen kann. ARD und ZDF müssten sich tatsächlich überlegen, ob sie einen Sportkanal machen. Die haben wirklich 4 verschiedene Sender, Dreisat, Arte, Phoenix und ZDF Info, 5 sogar, mit Tagesschau 24. Sie haben 5, wird in Zukunft nicht mehr so sein, aber sie haben 5 Sender, die Nachrichten bringen, obwohl Nachrichten immer die gleichen sind, und die haben nicht einen Sportkanal. Ja? Mhm. Es gehört wirklich in die Sichtbarkeit rein. Es muss natürlich kein Antennensignal sein, was ankommt, sondern kann Streaming-Plattform sein. Aber eine Streaming-Plattform, die man empfangen kann, die man frei empfangen kann, bringt sehr, sehr viel. Also ich habe bei Olympia das erste Mal so eine ganze Partie im Eisstockschießen.
Curling,
genau. Ihr guckt, weil ich es viel interessanter fand, so das Zwischenmenschliche dann noch mitzukriegen, als nur die Highlights. Ja, und das war ein Spiel gegen Schweiz gegen Schweden. Also war nicht mal Deutschland betroffen.
Habe ich auch gesehen.
Weil ich eigentlich so diesen Nationalstolz nicht habe. Also mir ist Deutschland eigentlich egal. Ich habe auch Länderspiel nicht geguckt. Am Freitagabend. Frag mich, wie das Ergebnis war, weiß ich nicht. Also, aber wie gesagt, das ist so, diese Fernsehsender müssen, oder gerade ARD und ZDF müssen dafür sorgen, dass Jugendliche Sport gucken können, dass sie selber wahrgenommen werden. Ja, also nichts ist besser, als wenn die Kumpels in der Klasse sagen, Lisa, du warst gestern im Fernsehen. Ich habe dich gesehen, ich habe dir zugeguckt, wie du da gespielt hast. Ja, und so weiter. Also die Öffentlichkeit wird dann wachsen. Also wenn über Leute berichtet werden, haben andere Leute wieder Interesse. Das ist ja das, was Influencer tagtäglich machen. Die werden ja durch Hörensagen populär. Und nicht, weil sie dann irgendwann populär sind und Geldschranken einbauen, werden sie reich, sondern weil sie vorher dafür gesorgt haben, dass alle sie sehen und alle über sie reden, werden sie bekannt.
Also liegt doch eine gewisse Verantwortlichkeit bei den Medien, sage ich jetzt mal. Ich meine, jetzt wechsle ich mal die Seite. Wir als Tagesspiegel berichten ja nun häufig über Volleyball, macht Inga zum Beispiel sehr viel. Du machst Charlotte über Fußball oder über andere Sportarten. Es taucht ja auf. Aber die Sichtbarkeit wird trotzdem nicht höher. Auch bei den Vereinen nicht. Also die haben alle Nachwuchsprobleme. Oder es kommen nicht genügend Zuschauer, die das Ganze mittragen. Also sie müssen es ja auch mitfinanzieren. Eintrittspreise gehören ja mittlerweile.
TV-Gelder sind Bundesliga-Vereine auch abhängig von, leider, ne? Also genau. in der ersten Liga zum Beispiel.
Ja, aber das ist ja wieder Premium-Produkte, das meine ich gar nicht. Also dieser Breitensport, über den nicht berichtet wird, der sozusagen untergeht, ist ja eher gar nicht so teuer, das zu bringen. Also Sport ist ja das Billigste, was man senden kann. Du brauchst 2, 3 Kameras, du brauchst jemanden, der Emotionen aufbaut, weil er den Leuten sozusagen, also die Aufmerksamkeitsschwelle eines Fernsehzuschauers ist sehr gering. Ja, er guckt irgendwo nebenbei, macht irgendwas und dann sagt er, und dann schreit Wolf Fuß zum Beispiel einen Namen und alle gucken zum Fernseher, was ist jetzt? Und dann sieht man das Tor noch und man hat das Gefühl, man hat die ganze Chance gesehen, wenn man danach nochmal die Zeitlupe sieht. Und also brauchst du einen Reporter, der das kann, der das vermitteln kann, das Bild. Und du brauchst im Prinzip, die Sportler machen es ja für sich. Also die machen es ja gar nicht für großartig für Geld. Ja klar, im Profifußball schon, aber im Freizeitsport ja eher nicht. Ja, also das ist sehr billig, eine sehr billige Produktion. Dagegen ist so ein Spielfilm oder so ein Theaterstück aufzuzeichnen schon richtig Arbeit.
Aber dass es gar nicht so einfach ist, haben wir ja letzte Saison gesehen mit dieser Kameraführung. Ich weiß gar nicht mehr, wie
nicht
die
gewollt.
Hieß.
KI-Kamera.
Dieser KI-Kamera. Ich fand das als Zuschauer wahnsinnig anstrengend, diesem Spiel zu folgen, wenn ich nicht die Gelegenheit hatte, ins Stadion zu gehen, weil ich eben fand, dass so das als Zuschauer teilweise, also dieser Versatz, der da passiert ist, das fand ich ganz fürchterlich. Und das hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht, dem zuzugucken. Also wenn, müsstest du das halt schon ein Stück weit so finanzieren, dass es für den Zuschauer auch ansehnlich dargestellt wird. Ne? Ich meine, das Spiel an sich war ja gut, aber es wurde halt durch diese KI-Kamera überhaupt nicht dementsprechend rübergebracht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und wir haben auch gerade zum Thema Zuschauerzahlen, ist mir tatsächlich negativ aufgefallen, als ich jetzt das Spiel mir nochmal angeschaut habe oder die Zusammenfassung mir angeschaut habe. Ich meine, wenn man überlegt, wie erfolgreich Wolfsburg ist und wie viele Titel die geholt haben, da waren gerade mal 3.500 Zuschauer bei diesem Spiel gestern. Und ich finde das wahnsinnig schade, wenn man bedenkt, dass bei uns im Spiel letzte Woche über 6.000 Zuschauer im Stadion waren. Und auch da, finde ich, fängt es ja schon an. Also ich finde, so eine erfolgreiche Mannschaft sollte oder verdient viel mehr Zuschauer in ihrem Stadion.
Und da, das hatte ich auch mal einmal, da war das Duell Wolfsburg-Bayern, ne, bei den Frauen so der Klassiker. Und das habe ich in Wolfsburg gesehen und bin dann in die Stadt. Und in der Stadt hast du kaum mitbekommen, dass dieses Spiel stattfindet. Also dann ist natürlich auch der Verein gefragt, ne, das irgendwie
aufbauen,
ne, Werbung zu machen und so. Das ist bei Union, wenn man in Köpenick unterwegs ist oder über, auch an anderen Orten, ne, in Berlin, kriegt man das mit, dass diese Spiele sind. Da sind mittlerweile überall Banner und so weiter. Und in Wolfsburg, da, das war nämlich, da waren auch gar nicht viel, waren nicht viele Zuschauer da und das war extra in der großen Arena. Und das ist mir auch gestern beim Spiel aufgefallen. Man hört die Union-Fans halt, ne, ja, in der Übertragung. Und
auch
also,
so, auch bei den Bildern.
Das ist ein Auswärtsspiel.
Genau,
ne,
du siehst eigentlich auch bei den Fernsehbildern hauptsächlich unsere Banner von Union. Du hörst die Fans, aber du siehst von den eigenen Fans, also den Heimfans, fast nichts.
Ja, du hast aber schon den VfL, also mit Megafon hast du ihn schon gehört.
Ja, den einen Typen, der hat aber nie darauf geantwortet.
Ja, und ich hätte vermutlich einen guten Gesprächspartner für Max gemacht, weil ich wirklich fast alle Spiele der Frauen-Bundesliga dieses Wochenende in Anmangelung anderer Möglichkeiten gesehen habe. Und ich habe am Freitag zum Beispiel auch Jena zugeguckt. Ein wahnsinnig geiles Freistoßtor im Übrigen. Und da waren meines Erachtens mehr aus Leipzig als bei ihrem eigenen Heimspiel. Und das liegt vielleicht auch daran, wo es ausgetragen wird. Also Wolfsburg hat ja ein schönes Stadion, muss man mal so sagen. Also die haben wirklich ein schönes Frauenstadion und können bei Spitzenspielen auch einfach rübergehen, die 100 Meter oder 250, weiß ich nicht. Aber sie haben wenigstens ein vernünftiges Stadion und eine vernünftige
eine gute Größe auch eigentlich, ne?
Ja, also ich mag's. Ja, ich mag diese Frauenstadion von Wolfsburg, von der ganzen Atmosphäre. Aber wenn du dann zum Beispiel Bremen guckst gegen Essen, da spielen die auf dem Nebenplatz.
Platz 11.
Ja, und die,
Platz 11.
Ja, und die Tore, die Pfosten, ich habe geschrieben bei Blue Sky, da muss man aufpassen, dass man vorher eine Tetanusimpfung hat, nicht, dass man einen Wundstarrkrampf kriegt. Ja, so, also die waren richtig verrostet und verwittert. Mhm. Ja, also das ist keine Wertschätzung.
Da fallen auch Spiele oft aus im Winter.
Ja, und Leverkusen, eigentlich einer der reichsten Vereine überhaupt, spielt draußen vor den Toren sozusagen. Und die Bayern haben Campus, Frankfurt auch.
Und Bayern hat jetzt ein Stadion gekauft für die Frauen.
Auch ja, das von Unterhaching, die sind gar nicht so froh darüber.
Nee, glaube ich nicht.
und diese Möglichkeit, die hat natürlich Dirk Zingler relativ schnell erkannt. Der hat ja irgendwann angefangen, die Frauen zu fragen, wollt ihr Profis werden? Und als sie dann Ja gesagt haben, da hat er dann wirklich Nägel mit Köpfen gemacht. Also wahnsinnig Tempo vorgelegt und hat gesagt, ihr wisst aber schon, dass dann auch Spielerinnen runterfallen hinten, weil natürlich das dann kein Freizeitsport mehr sein wird. Aber was dann daraus entstanden ist, und ich glaube, man kann über Dirk Zingler ja unterschiedlich denken, aber ich glaube, da hat er eine Vision im Kopf gehabt, die ein Fahrplan war.
Mhm, absolut. Bis er da hingekommen ist, hat er selber auch mal gesagt, ne, musste ein paar Türen gedanklich bei sich eintreten, aber dann, als er sich dafür entschieden hat und das mit dem Verein ja auch, ne, in Abstimmung dann entschieden hat, dann hat die Entwicklung auf jeden Fall rasant Fahrt aufgenommen.
Vor allen Dingen hat er damit ja die gesamte Liga unter Druck gesetzt. Also er hat erstmal Profiverträge rausgegeben. Er hat die, wir spielen.
Nee, er ist ja nicht.
Was? Nee, nee, nein, nein. Nicht. Aber wir sind, wir spielen im großen Stadion, wir haben Spielerverträge, wir haben Profiverträge rausgegeben, wir haben ein Gesamtkonzept vorgelegt, die trainieren mit den Männern, also sie trainieren im Prinzip, man packt alles zusammen. Und wenn man sich die anderen Frauen-Bundesliga-Vereine anguckt, trainieren die alle selbstständig. Das sind alles. Die sind alle abgekoppelt, so habe ich das Gefühl. Ob es so ist, weiß ich nicht. Aber,
aber ich wollte eigentlich bei der Regionalliga anfangen. Erstmal war es so, dass er gesagt hat, wir brauchen Fachleute. Ja, das Dankeschön. Wir haben jetzt Licht gemacht. Danke als Fachleute. wir brauchen Fachleute, und zwar auf den führenden Positionen. Da hat er Eileen Pöse eingekauft oder hat sie vom DFB zurückgeholt. Dina und Katja Oschmann sind gekommen. Heisi war sowieso schon immer da. Und der hat die Mannschaft verstärken lassen. Und der hat vor allen Dingen Jennifer Seitz geholt als sportliche Leiterin. Und hat gesagt, so, wir machen. Und dann hieß es oftmals, bei Spitzenspielen gehen wir in die alte Försterei. Und haben die Frauen noch gesagt, nee, wir wollen ja nicht. Wir wollen auf unsere Routinen zurückgreifen, die wir haben. Wir spielen gerne in Altklinike. Ja, nee, in Adlershof, nicht Altklinike.
Adlershof,
ja. Und erst als dann das Team so verstärkt war, wir müssen gar nicht so sehr über die Regionalliga reden, aber erst als das Team so verstärkt war, dass das keine Rolle mehr gespielt hat, hat er gesagt, so, und wir haben eine Profimannschaft jetzt bei den Frauen und bei den Männern und dann spielen die auch im Profistadion. Ja? Und natürlich hat Union das große Glück, dass mit 22.012 Zuschauern das Stadion nie so groß wirkt, dass sich 5.000 Leute anfühlen als, also im Olympiastadion wird wirklich traurig, ja, oder im Volkspark ist, sieht es manchmal traurig aus, die Atmosphäre. Und ich war auch schon mit den Männern damals in den 90ern im Olympiastadion gegen Türkgücüspor, da haben wir mit 2.500 Leuten da gespielt. Türkgücüspor einen Block gehabt und wir gegenüber im Olympiastadion einen Block gehabt. Und ja, das war eine Geisteratmosphäre eigentlich. Ja? Also das kannst du nicht machen. Und 2.500 sehen natürlich in dem Campus in Bayern richtig viel aus. Mhm. Ja? Also so ist die Wahrnehmung. Und da hat Zingler von Anfang an recht gehabt, ich rede zu viel, glaube ich. Da müssen die Vereine vor allen Dingen in Steine investieren, nicht nur in Beine. Die müssen wirklich sagen, wir müssen die Voraussetzungen für die Frauen schaffen, dass sie spielen können. Das hat er gemacht. Dass das drumherum stimmt, Trainerteam, Staff und so weiter, also auch die medizinische Abteilung muss ja da sein.
Trainingsanlage auch.
Ja. Und natürlich die Trainingsanlage, die wir jetzt bauen, die wird so sein, dass wir haben hier einen Raben auf dem Balkon gerade gehabt, den muss ich mal wegjagen, dass wir...
Der kam aus Charlottenburg.
Meinst du?
Ja, die hat spioniert.
Wissen sie eigentlich gar nicht so, die sind schon ganz schön weit.
Ja, ja, stimmt.
Also muss ich mal sagen, also die machen große Sprünge da in Charlottenburg, was den Frauenfußball betrifft, vielleicht nicht so wie wir, aber die Möglichkeiten haben sie ja auch nicht. Zweite Liga bietet eben nicht das, was die erste Liga abwirft.
Und setzen viel auf Talente, haben ein bisschen anderen Weg, ne? Ja. Und das dauert dann halt auch.
Ja,
Und wir haben ja in der Regionalliga uns mit Viktoria damals einen Schlagabtausch gegeben und Ariane Hinks.
Die war mit Investorin auf jeden Fall.
Die war jetzt auch beim Spiel gegen Freiburg Co-Moderatorin. Ja. Mit der habe ich bei Viktoria neben ihr gesessen und mit ihr über Fußball gesprochen. Und da hat sie gesagt, ich habe gesagt, war heute eure letzte Chance. Jetzt werdet ihr uns nicht mehr einholen. Und sie, ja, nächstes Jahr wird härter das und übernächstes Jahr werden die dann. Und es ist wirklich furchtbar. Also sie hat das aus einer ganz anderen Warte gesehen. Aber man sieht auch, obwohl Viktoria viel investiert hat und viel Know-how gekriegt hat, wenn du den Staff nicht hast, dann wird es nicht erfolgreich. Ja, zweite Liga, fünfter Platz ist jetzt nicht unerfolgreich, aber ist auch nicht nah an der ersten Liga.
Mhm. Aber
dritte, warte mal, jetzt irre ich mich.
Die sind Dritte. Also
Dritte.
Weißt du, ob bei Viktoria da geplant ist, das so aufzupimpen, dass sie da mit aller Gewalt hochkommen?
Mhm. Also Viktoria ist jetzt schon zweite Liga
aktuell. Ja, Viktoria ist
Zweiter.
Ja. Hertha ist in der dritten Liga.
Und Hertha drängt so ein bisschen hoch und ist da Tabellenführer gerade.
Ja, genau. Ziemlich deutlich so, ja.
Und bei Viktoria haben sie schon, die haben da auch schon dieses Athletikprogramm und so alles schon ordentlich gesteigert und so. Also da gibt es auch dann einen Haupttrainingstag, die Spielerinnen bekommen auch Geld. Und da tun die schon viel und auch bei dem Staff haben sie den Trainer von Ingolstadt geholt, der da auf jeden Fall ein gutes Know-how hat. Und holen ja auch genau ein paar ehemalige Unionsspielerinnen, die sind da gerne gesehen. Also die stecken da auch schon viel rein und versuchen den Spielerinnen auch ne, gute Gegebenheiten ja, zu liefern. Die haben da auch immer Trainingslager, was dann schon auch professionell gemacht wird und eben auch dieses Athletikprogramm. Mhm. Ich glaube, das ist trotzdem nicht vergleichbar mit Union, wie Union das aufgezogen hat, weil Union dann auch andere Mittel hat, schätze ich.
Ja, auch andere Gelände.
Also infrastrukturell, genau, Stadion Lichterfelde ist auch so ein Thema. Also wenn man in die erste Liga hochgeht, geht das nicht mehr so. Dann braucht man auch was anderes. Und auch natürlich Trainingsmöglichkeiten. Mhm. Also die weichen oft auch auf den Kunstrasen bei Hertha aus. Also im Winter sind die sogar für Spiele da. Dann hatten die da eine Vereinbarung, dass Hertha da entgegengekommen ist. Genau, also infrastrukturell ist das bei Viktoria halt schon herausfordernder. Aber klar, die wollen auch hoch. Also die Saison wird es jetzt schon wirklich schwer, vor allem mit den Teams, die oben stehen. Die lassen eigentlich kaum Punkte liegen. Aber spätestens nächste Saison wird es das klare Ziel sein. Das ist ja auch jetzt eigentlich schon gewesen, aber man sieht halt, es ist nicht so leicht, auch durch die zweite Liga durchzumarschieren mittlerweile. Union hat das gemacht und hat es ja auch sehr gut gemacht. Genau, aber da, auch da wird die Leistungsdichte höher. Also das ist in der ersten Liga auch der Fall. Ihr habt schon Bremen, Köln erwähnt.
Mhm. Genau. Dortmund kommt von unten.
Ja, aber von aus der dritten Liga.
Haben sich mit Alexandra Popp verstärkt. Meine, das ist ein Gesicht, die wird nun wird auch ein bisschen Publikum ziehen, wird natürlich auch die Qualität in der Mannschaft ein bisschen anheben. Doch, denke ich schon. Jan Grobi schüttelt mit dem Kopf, meint nein.
Aber du merkst ja in anderen Mannschaften, dass bekannte Spieler nicht unbedingt dafür sorgen, dass du jetzt richtig viel reisen kannst, wenn du 1860 München dir anguckst, wo man Volland und Niederlechner geholt hat. Da war ja auch das klare Ziel der Aufstieg und das werden sie wahrscheinlich nicht schaffen. Also ich glaube, nur weil du einen Signalspieler holst, heißt es nicht automatisch, dass du damit erfolgreich sein wirst.
Haben noch Ralf Kellermann geholt, den Sport.
Ja, also aber ich bin da ganz bei Vivian. Alexandra wird feststellen, dass die Dominanz in der ersten Liga, die mentale Dominanz, die man hat als Spielerin, weil man Wege kennt, wenn man Wege einhält, in der Regionalliga gar keine Rolle spielen, weil die stehen ja einfach auf dem Fuß. Und zur Not stehen sie mit zwei Leuten auf dem Fuß.
Ja, da muss der Ball hochkommen.
Ja, aber wie gesagt, das ist das Problem. Und du hast nicht die Mitspielerin, um so zu dominieren und wie Butter mit einem heißen Messer durch Butter zu gehen. Das wird für Pop, ist das, gönne ich ihr vollkommen. Ja, ist ein Jugendtraum von dem BVB zu spielen. Warum soll sie das nicht machen auf ihre alten Tage? Und wahrscheinlich wird auch ihr Leistungszenit nicht mehr der sein, den sie mal hatte. Oder sie wird über den Zenit hinaus sein, so. Aber das muss sie selber einschätzen. Das kann ich überhaupt gar nicht einschätzen. Vielleicht hat sie auch ganz andere Beweggründe. Man weiß es nicht. Aber ich finde es sehr interessant, dass gerade in der zweiten Liga der SC Sand so dominiert. Wir sind ja alle traurig, weil Jena und Essen, da die letzten Frauenteams sozusagen verschwinden aus der Liga. Aber eigentlich kommt gleich wieder eine nach. Also das ist ja Sand schon fast nicht mehr zu nehmen.
Wobei Jena keine reine Frauenmannschaft ist. Jena gehört zum...
Die Frauen finanzieren die Männer. Also doch, teilweise, ich würde eher sagen, ist eine reine Frauenmannschaft mit einem Männeranschluss.
Ja.
Also da ist wirklich so, dass Jena in der Regionalliga nicht die Frauen finanziert. Also eher andersrum.
Ich bin sehr gespannt, ob das bei Wolfsburg irgendwann auch so sein wird.
Es gab in den 90ern tatsächlich die Überlegung, ob man damals schon viel in den Frauenfußball steckt bei Union, weil wir kurz vor der Insolvenz standen und man gesagt hat, am ehesten lässt sich dann auch Geld verdienen mit den Frauen. Also die Idee war schon mal da. Man hat sich dann anders entschieden und ja, vielleicht auch positiv, dass es so ist. Aber kommen wir mal, wenn wir schon mal dabei sind, du hast vorhin schon gesagt, zweite und erste Liga sind vergleichbar. Wir können es ja selber bestätigen, weil wir haben beide Ligen dominiert, sowohl zweite Liga, erste
und dritte,
Liga.
Ne? Ja,
dritte, zweite sind vergleichbar. Ja. Dritte, zweite sind vergleichbar. So, Entschuldigung, ich habe mich da jetzt vertan. Wir haben beide Ligen ja dominiert, sind ja beiden Ligen Erster geworden. Mhm. Am Ende hatten am Anfang immer so ein bisschen Probleme und irgendwann haben wir dann die Nummer 2 in der Liga überflügelt und von da an waren wir uneinholbar. Also das war sowohl in der dritten als auch in der zweiten Liga so. Mhm. Ja, in der dritten Viktoria, in der zweiten Nürnberg.
Ja, Nürnberg, was am Ende stimmt. Und HSV als Dritter hoch, ja.
Und du sagtest vorhin zu Recht, der Unterschied zwischen Erster und Zweiter ist immens.
Mhm. Ja, also allein, weil halt natürlich in der ersten Liga die Vereine, die da spielen, die haben in den meisten Fällen ja auch eine große Männerabteilung im Rücken, gute finanzielle Möglichkeiten, bis auf zum Beispiel so einen Verein wie Essen. Also da ist es umso bemerkenswerter, dass die in so einer Zeit, wie sie gerade ist, da noch mithalten können und hoffentlich nicht absteigen. Aber man merkt das halt immer wieder, das war auch mit Duisburg der Fall, das war auch mit Jena der Fall, Turbine natürlich, es sind Teams, die aufsteigen und aber selten, also das in den letzten Jahren ganz selten, haben es Aufsteiger geschafft, die Liga zu halten. Also oft ist man wieder runter und weil halt dieser Sprung dann doch einfach groß ist. Also die erste Liga ist mittlerweile professionell. Da machen das viele Spielerinnen mittlerweile hauptberuflich und Vereine wie Jena, da wird das nicht hauptberuflich gemacht. Also die arbeiten alle nebenbei. Und ich meine, wenn die teilweise da einen Vollzeitjob haben, abends trainieren, weil sie natürlich nicht im Job ständig irgendwie frei machen können und dann am Wochenende noch unterwegs und am besten noch Montagsspiele haben, das sind einfach andere Bedingungen, unter denen die antreten. Und das ist in der zweiten Liga eben ja noch viel mehr gegeben, auch bei einem Verein wie Sand. Die haben natürlich nicht die finanziellen Möglichkeiten, ihre Spielerinnen da voll anzustellen. Zum Beispiel bei einem Verein wie Stuttgart, der jetzt vielleicht auch hochkommt, da ist das dann wieder anders. Die haben auch viele Spielerinnen geholt, die schon erste Liga-Erfahrung haben. Nur in der Liga an sich, da sind ganz oft auch einfach noch, ja, fast schon amateurhafte Bedingungen sozusagen. Und deswegen ist der Sprung halt umso größer. Und der ist ja auch selbst in der ersten Liga, ne? Bayern, Wolfsburg, die dominieren da an der Spitze, Bayern ja noch viel mehr. Und die Vereine unten, die können da gar nicht, das geht gar nicht, also die können da gar nicht mithalten.
Ja, das ist schon, das ist tatsächlich Wahnsinn. Und das hat ja Zingler auch mit den Männern 2019, 20 dann erkannt und hat den Kader ja da gespickt mit Bundesliga-Profis, weil er gesagt hat, wenn wir schon die Chance haben, in der Bundesliga zu spielen, dann wollen wir auch nicht gleich absteigen, sondern wollen lieber ein bisschen investieren und Risiko gehen. Und
das wird bei den Frauen jetzt auch gemacht.
Hat er bei den Frauen genau so gemacht. Ja. Also diese Schema F ist zu lesen und passt auch. Und bei den Frauen funktioniert es auch noch besser, glaube ich. Also findest du nicht?
Ich glaube, dass wir anfangs ziemliche Startschwierigkeiten hatten, weil wir haben ja, also wir hatten einen Ursprungskader, der uns in der dritten Liga begleitet hat und auch in der zweiten Liga, der sehr stabil war, fand ich. Also die Spielerinnen waren in der Regel die gleichen, mit denen wir dann auch aufgestiegen sind. Dann haben wir sehr, sehr viele Spielerinnen verabschiedet und extrem viele neue verpflichtet, was wir ja auch mussten, wie wir schon festgestellt haben. Aber ich fand, gerade am Anfang haben wir gemerkt, dass die gar nicht so eingespielt sind. Das haben wir heute auch schon mal erwähnt, dass es gar nicht so einfach ist, sich dann wieder als eine Mannschaft zu finden, gerade wenn dann so viele Leute zusammengewürfelt werden, die alle ein unterschiedliches Niveau auch teilweise haben, unterschiedliche Erfahrungen. Ne? Wenn du natürlich jahrelang in der Bundesliga schon gespielt hast, bringst du ganz andere Voraussetzungen mit als einige von unseren Spielerinnen, die eben uns seit der Regionalliga begleitet haben und eben damit groß geworden sind quasi. Und ich fand schon, dass es am Anfang noch nicht so stimmig war. Klar, jetzt würde ich sagen, haben wir uns eingespielt, die Verletzungen sind jetzt zurückgegangen. Ich weiß gar nicht, wie viele aktuell verletzt sind, 4 oder 5, glaube ich.
Heute nachgeschaut, 5 sind fünf. Noch, ne? Und ja, Tom Gesteiner kehrt langsam zurück. Aber,
Die vermisse ich auch wahnsinnig. Habe ich heute gegoogelt, ob sie überhaupt noch im Kader ist von Union.
Ihr habt mir erzählt, dass er eine ausgezogen ist.
Céline Frank.
Céline Frank, ja. Ich vermisse sie tatsächlich. Es gibt vom Verein keine offizielle Meldung. Es gab nur den Hinweis, als die restliche Mannschaft ins Trainingslager gefahren ist, dass Melanie Wagner und Céline Frank aufgrund von Verhandlungen mit anderen Vereinen eben freigestellt sind. Seitdem gibt es da leider keine Info mehr. Ich persönlich finde es sehr schade, weil ich sie ja auch persönlich kenne und auch viel von ihr gehalten habe. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, was ich sehr schade finde und eine Spielerin, die jetzt quasi diesem Erfolg zum Opfer fällt, eben weil sie offensichtlich aus Sicht der Vereinsführung dann nicht mehr gut genug ist, um in der ersten Liga zu spielen, scheinbar. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, wann da vom Verein irgendwann eine Information kommt. Weil ich finde es sehr schade. Sie hat viele Spiele wirklich toll gemacht und hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir in die erste Liga aufgestiegen sind.
Und in der ersten Liga auch noch Minuten gesammelt,
genau,
auf jeden Fall.
Ne? Und dann finde ich es einfach sehr, sehr schade, dass solche Spielerinnen dann nach und nach aussortiert werden, um eben anderen Spielerinnen mit mehr Erfahrung offensichtlich dann Platz zu machen.
Sie ist weggezogen, ne?
Das wissen wir offiziell nicht, aber.
Alles gut.
Ich kann es erklären. Also Céline Frank wohnt bei mir um die Ecke und ich weiß, dass sie ausgezogen ist. Kann natürlich sein, dass sie nur einen Straßenzug weitergezogen ist. Wir wissen es nicht, aber auf alle Fälle.
Wir sind weiter nach Marienfelde.
Kann auch sein.
Was ich dazu noch ergänzen wollte, ich glaube, für Union ist es auch eine neue Situation gewesen, dass man nicht mehr so durchmarschiert ist. Ne? Also das war natürlich denen vorher klar, dass sie in der ersten Liga nicht jedes Spiel gewinnen. Aber ich glaube, dass du das im Kopf verstehst und auch mit Rückschlägen umgehst, das ist schon auch ein Faktor, der vielleicht am Anfang mehr beschäftigt hat. Ja. Und jetzt hat man sich da so ein bisschen akklimatisiert.
Aber ich glaube auch, dass Hierarchien entwickelt werden müssen. Und wenn du die Spielerinnen-Interviews danach hörst, dann merkst du, dass sie alle betonen, dass die Stimmung in der Mannschaft oder im Team sehr gut geworden ist.
Ja.
Und dass es ihnen Spaß macht und dass sie jetzt wissen, wie wer funktioniert. Und ich glaube, dass Erfolg sowieso nur geht mit Spaß bei der Arbeit. Das kann ja jeder für sich auch beurteilen in seinem eigenen Leben. Wie gerne geht man arbeiten, wenn die Stimmung gut ist? Und wie gerne geht man arbeiten, wenn man weiß, oh, die Hackfresse muss ich schon wieder sehen? Also, ja, und vielleicht kommen ja auch Verletzungen daher, weiß man ja nicht. Also, ich sag mal, jeder kennt es wahrscheinlich auch, dass man sagt, oh, ich habe jetzt ein bisschen Schnupfen, aber eigentlich würde ich ganz gerne arbeiten, weil ich wollte Team unterstützen. Oder ich habe jetzt ein bisschen Schnupfen, das nehme ich mal und gehe zum Arzt. Also auch die Möglichkeiten bestehen, weiß man nicht. Würde ich auch niemanden bei den Frauen unterstellen, dass das so gewesen ist, dass man da Verletzungen vielleicht auch auslebt, aber eher nicht, weil das sind ja Profis. Aber der Entwicklungsprozess hat etwas länger gedauert, als wir alle gedacht haben, beziehungsweise als wir alle erwartet haben.
Aber ich glaube, niemand hat zu Beginn der Saison damit gerechnet, dass wir gleichzeitig 10 verletzte Spielerinnen haben, bei einem Kader von 30 Spielerinnen.
Na, kommt das von der Mentalität?
Nein.
Ist die erste Liga so viel anders, dass man da...
Die Belastung ist eine andere. Die Belastung ist schon eine andere.
Dass man da versucht, das zu kompensieren, indem man überperformt, also muskulär überperformt, so?
Also ich glaube, wenn du am Anfang, ne, mit diesem Flow von 2 Aufstiegen und so weiter, dann willst du es natürlich auch zeigen. Alle reden über Union, sagen, das ist kein normaler Aufsteiger. Vielleicht überpaced man, aber da ist natürlich auch das Trainer- und Trainerinnen-Team auch zuständig, ne? Dann die Spielerin auch selbst so ein bisschen vielleicht.
Weil ich sag mal, in Nürnberg und in Hamburg gab es das nicht. Also die haben ja ähnliches Niveau, also Nürnberg auf jeden Fall ähnliches Niveau. Wenn auch nicht den ausgewogenen Kader, wie wir den haben. Also
vielleicht hast du bei Union aber auch Spielerinnen dabei, die auch noch, ne, Nationalspielerinnen sind, also mehr. Du holst natürlich auch namhafte Spielerinnen und da ist das ganze Programm ja hochgegangen. Das ist eine Hannah Oerlings, ist das beste Beispiel mit der EM. Die kommt verletzt wieder, ist natürlich unglücklich gelaufen, also völlig für Union. Aber damit rechnest du natürlich vorher auch nicht. Und dann wurde im Winter natürlich nachgerüstet, weil so viele verletzt waren. Holst auch aus dem Nachwuchs Leute hoch. Aber es ist schon wirklich.
Die sich auch wieder verletzt haben, teilweise.
Ja, also es ist schon auffällig, wie viele das waren. Vor allem, weil man ja eigentlich auch da einen guten Staff hat und extra auch Leute anstellt, die sich da kümmern, um die Reha auch und so, dass man eben nicht zu früh wieder anfängt.
Aber das ist jetzt erst kürzlich passiert, oder? Mit diesem Extra-Trainer quasi?
Der wurde jetzt zur Erstligasaison eingestellt, ja.
Aber wir haben natürlich schon aus dem eigenen Nachwuchs, also Maria Nowak kennt wahrscheinlich jeder.
Die meinte ich.
Ja.
Leona Seifert. Erster Öfter hat sie ins Spiel gemacht. Und Carla Okoro, auch in Mangeln an Profis aus der eigenen Jugend, aus dem Regionalliga-Team hochgezogen. Also man sieht schon, dass es eine gewisse Durchlässigkeit geben könnte und dass es nicht verkehrt ist, ein U23-Team zu haben.
Mhm. Ja, ja. Und ja, es ist physisch einfach was anderes in der ersten Liga. Also das sagen alle Spielerinnen auch von Union sagen das viele, also dass man da auch einfach dann wirklich athletisch noch ordentlich aufbauen muss. Und ich glaube, das war am Anfang vor allem so ein Thema auch, ja.
Du hast ja auch mal zweite Liga gespielt. War das bei dir auch ein Thema, Verletzungen? War das?
Boah, das ist aber auch, ne? Wie lange ist das jetzt her?
10 Jahre? 3 Jahre maximal.
Ja klar, da war das noch viel mehr so, dass da ganz amateurhafte Bedingungen waren. Also, wenn ich mich zurückerinnere, da hatten wir jetzt, das kann ich nicht sagen, wie andere Vereine da, ob da viele Verletzungen waren. Bei uns ging das eigentlich, wir waren aber auch Aufsteiger aus der Regionalliga gerade. Aber auch da war das physisch auch ein Sprung von der Regionalliga zur zweiten Liga. Aber ja, also ich glaube, das ist jetzt auch nochmal, hat es einfach zugenommen, weil da so viele Vereine hochkommen, die irgendwie da rein wollen, weil sie denken, oh, im Frauenfußball, da ist was möglich, da können wir jetzt noch hoch und irgendwie mitspielen. Da wird die Leistungsdichte höher und es wird alles professioneller, alles schneller, alles physischer, ja.
Ja, die Frauen werden nicht runterfallen, sondern nur Vereine werden runterfallen, weil die Leistungsdichte kann ja nur besser werden unter diesen Bedingungen und ich hoffe ja auch, dass sag mal, die erste Liga nicht irgendwann, also dass sie auch irgendwann mit 18 Mannschaften an 18 Teams spielt und die zweite Liga dann auch, sodass es auch Möglichkeiten gibt, das attraktiv zu machen. Also mehr Spiele heißt ja auch mehr Tore, mehr Szenen und natürlich die Sichtbarkeit ohnehin, wenn alle zusammen am gleichen Tag spielen, dann kann man
Thema Konferenz,
kann man eine richtige Konferenz machen.
Das ist, dann hat der Frauenfußball seinen festen Platz am Wochenende, wie das der Männerfußball hat, das würde schon viel bringen, glaube ich. Das ist so in der Diskussion gerade auch.
Wir haben es hier schon mal besprochen, das kannst du nicht wissen. Wir haben schon mal gesagt, dass im Prinzip die Bundesliga ja in den 90ern genau durch Sky, durch diese Konferenz, damals noch Premiere oder Teleclub, weiß ich gar nicht, wer das erfunden hat, dass da erst so richtig interessant wurde, Fußball zu gucken am Nachmittag. Mhm. Sonst haben sich alle auf die Sportschau fokussiert und dann hat damals die Vorgänger haben da mal ein Spiel live gezeigt. Mhm. Ja, da waren gar nicht so viele Zuschauer, das hat sich ja nicht so gelohnt. Aber erst als dann alle Spiele parallel liefen und man eine Konferenz hatte und im Prinzip das Gefühl hatte, man hat nur Attraktionen gesehen, also da war ja ein Tor nach dem anderen, ja, weil du ja beim rein statistisch siehst du zwei bis drei Tore pro Spiel, ja, in 90 Minuten, also alle 30 Minuten und dann hast du plötzlich alle 5 Minuten ein Tor. Also es war der andere halt.
Auch Thema wirklich Frauen, dieser Bundesliga-Spieltag, der ist so zerstückelt, es gibt keine Furchtbar. Spiele parallel. Also
okay, gestern war natürlich doof, weil ich natürlich, sag mal, Bremen gegen Essen noch bis zu Ende gucken wollte und dann habe ich umgeswitcht.
Haben lange nachgespielt, ne, ich habe es genauso gemacht. Genau. Ja,
und dann hat der Streaming-Anbieter, den ich habe, den Werbespot gezeigt und ist dann zurückgesprungen ins normale Programm. Ich musste dann wieder den Stream anmachen, jedes Mal ist der Stream abgeschaltet. Also ich habe dreimal Werbung geguckt, habe dann irgendwann gesagt, okay, dann mache ich es jetzt auf Handy an, damit ich wenigstens das Spiel sehen kann. Und als dann Handy und Fernseher gleichzeitig waren, dann hat er dann auch gesagt, okay, jetzt zeige ich es dir doch im Fernsehen. Mhm. Ja. Aber ja, das ist dann auch zum Beispiel, wo du sagst, okay, ihr lasst ja nicht den Platz. Ja, dass man dann, also dann lasst du auch wenigstens eine halbe Stunde dazwischen.
Mhm, das stimmt.
Ich hatte neulich eine sehr emotionale Diskussion zum Thema Frauenfußball und Sichtbarkeit und Premium-Produkt. Ist eine Hörerin von uns, die hört, glaube ich, wenn sie es auch zu. Da ging es drum.
Du?
Nee.
Ich war es nicht.
Nee, sie war es nicht. Grüße an Ella. Da ging es drum, dass ich gemeint habe, warum nicht ein Premium-Produkt schaffen, so wie es bei den Männern als Beispiel gewesen ist. Warum nicht eine Konferenz machen, wo alle Spiele gezeigt werden, wo dann auch die Spiele gezeigt werden, die eigentlich keine Einschaltquoten bekommen würden, wenn sie Einzelspiele sind, sondern weil man es jetzt gucken muss. So kriegen praktisch alle eine Aufmerksamkeit und so kriegt man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Frauenfußball, war ihre Meinung. Warum wollen wir immer alles verändern? Warum wollen wir es nicht so lassen, wie es ist? Weil so hat jeder die Möglichkeit, ein Spiel zu gucken. Und das ist natürlich eine Diskrepanz, die man hat. Klar, kann ich nicht jedes Spiel gucken, sondern ich muss
zumindest nicht live, ne?
Zumindest nicht live, genau. Aber ich finde, ja, ich sehe es, aber zumindest dadurch habe ich die Möglichkeit, eine Sichtbarkeit für alle Teams zu schaffen, egal welchen Namen sie haben. Und damit schaffe ich Einschaltquoten, ist meine Meinung. Weiß ich nicht, ob die so ist. Vivien, du?
Ich finde deinen Vorschlag gar nicht mal so schlecht und ich finde den aktuell zerstückelten Spieltag fürchterlich, weil ich finde, ich persönlich sehe das als Familienerlebnis. Also ich gehe mit meinen Kindern gerne zum Frauenfußball. Und gerade wenn dann Spiele Montagabend sind, funktioniert das einfach nicht, weil meine Tochter mit 7 Jahren einfach nicht bis zum Abpfiff dann im Stadion sein kann.
Aber sie war da.
Ja, die erste Halbzeit, aber auch dann musste sie eben gehen. Und ich finde das wahnsinnig schade, auch für die Kinder und auch um so einen Nachwuchs daran zu führen. Wie willst du das populär machen in einem breiten Publikum? Klar, dass wir alle Fußball gucken wollen. Ne? Aber gerade auch die Jüngeren, wenn du die Spieltage so zerstückelst und teilweise Spiele so bescheuert legst, dass da kein Kind.
Und es ist eine Zielgruppe, ne?
Richtig, genau. Und ich meine, ne, sie hatte nicht umsonst das Torwarttrikot von Kara an. Sie ist ein riesengroßer Fan. Sie würde, wenn sie könnte, jedes Spiel verfolgen. Und deswegen fände ich es viel besser, wenn man das an einem Wochenende zu einer familienfreundlichen Zeit planen könnte, damit man eben auch jederzeit die Gelegenheit hat, zum Beispiel auch mal ein Auswärtsspiel mit den Kindern zu sehen, weil dann hättest du ja viel mehr die Möglichkeiten, da A hinzufahren und auch B die Gelegenheiten. Ne? Also ich fände, das würde den Fußball viel attraktiver machen, wenn man das vereinheitlichen würde.
Nun wird dir aber jeder widerlegen, guck dir das Mutterspiel gegen Bremen an, 6.907 Zuschauer. Voller Gästeblock, also faktisch voller Gästeblock.
Ja, aber wie viele davon waren kleine Kinder? Und wie oft hatten wir, wenn wir ein Wochenendspiel hatten?
Stell dir vor, das Spiel an einem Sonntag.
Ja, wir hätten deutlich mehr Zuschauer.
15 Uhr, Sonntag 15 Uhr, nicht 17, nicht 18:30, 15
auch nicht, Uhr. Auch nicht 11 Uhr oder 13 Uhr, sondern genau.
15 Uhr Nachmittagsschlaf. Ich will dir widersprechen, Ralf, und zwar ganz energisch. Es gab jetzt eine Diskussion über das Länderspiel, weil der Torwart, der wohl beim DFB im Tor stand, hat wohl nicht besonders gut gehalten. Mhm. Nun, helf mir, wo spielt er?
Im Hoppelheim.
Genau, richtig. letzte Woche, Freitag, war das Spiel, jetzt muss ich überlegen, war das in Markranstädt? Oder war das in Hoffenheim?
Ja, doch,
die haben auf jeden Fall gegeneinander gespielt.
Ja.
Ich habe dieses Spiel nicht eingeschaltet. Ja, ich habe es einfach, also es war ja nur mal ein Beispiel.
Nicht als Einzelspiel.
Ich habe es nicht als Einzelspiel geguckt, sag, ja. Partout nicht. Ich habe die zweite Liga geguckt und danach habe ich dann gesagt, gut, okay, heute ist kein Fußball, tut mir leid, gucke ich nicht. Die Wahrnehmungsschwelle, die Oliver Baumann hat, ist in Hoffenheim so, dass er eigentlich nicht wahrgenommen wird. Also die haben vorgestern irgendwie im Fernsehen darüber diskutiert, wenn Olli Kahn, nee, heißt er nicht, Manuel Neuer im Tor den gleichen Patzer gemacht hätte, hätte man viel energischer darüber geredet, das war wohl 5-0, das Ergebnis, so genau darum ging es. Da hat er wohl ein paar Mal daneben gegriffen und hat nicht gut ausgesehen gegen Marc Ranstedt. Und wenn Manuel Neuer das gleiche Spiel gemacht hätte, ob man dann überhaupt noch darüber geredet hätte, dass er Nationaltorwart werden könnte, ob denn nicht seine Saison eigentlich abgelaufen ist. Und das ist eben diese Wahrnehmung, die du hast, wenn du nicht gezeigt wirst im Fernsehen und wenn du Einzelspieler hast. Und ich will mal sagen, ich war wahrscheinlich einer von 20, die Jena gegen Leipzig geguckt haben am Freitagabend. Ja, weil es einfach, sag ich mal, außerhalb von Sachsen sowieso niemanden interessiert hat.
Das war in Jena, ne?
Ja, vielleicht Thüringen, okay. Für mich als Berliner schon immer alles Sachsen gewesen, tut mir leid. Ist Thüringen. Aber die Wahrnehmungsschwelle ist eher gering bei so einem Spielen. Und das kannst du Einzelspiele zeigen auf Champions-League-Niveau. Ja, da kannst du die gerne zerstückeln, da kannst du das machen, da gucke ich nicht mehr zu, weil das ist Fußball, der mich nicht interessiert. Aber da könnte es Leute geben, die sagen, ich möchte jedes Champions League-Spiel einzeln sehen, weil ich mich für Fußball interessiere. Ich interessiere mich nur für Union. Wir finden in der Champions League aktuell nicht statt. Ich interessiere mich nicht für die Champions League. Also frag mich, wer da mitspielt, ich weiß es nicht. Ja, und deswegen bin ich Tatsache für diesen 15 Uhr Termin auf den Sonntag alle Spiele.
Teilst du doch meine Meinung.
Nee, du hast ja gesagt, du findest es besser, wenn man alle Spiele gucken kann. Nein,
das habe nicht ich gesagt, das hat Ella gesagt.
Ach so.
War der Meinung, die Bundesliga gehört im Frauenfußball als Konferenz, alle zur einheitlichen Zeit, damit wirklich jede Mannschaft, jedes Team gesehen wird.
Zu.
Genau, so hörst du zu. Aber das ist ja, wir schweifen ab. Das ist aber, wir wollen ja, irgendwann wird auch bei Union wahrscheinlich Zinger sagen, Achtung, liebe Männer, wenn ihr immer nur auf dem 13., 14. Platz seid, wir haben die Quote nicht mehr für den Frauenfußball. Der Frauenfußball muss sich selber tragen. Und wenn er sich selber tragen muss, müssen mehr Leute kommen.
Kontra.
Für weniger Leute?
Nee, Kontra deswegen, weil Dirk Zingler wirklich ganz eindeutig jetzt gesagt hat, die ganze Priorität im Verein liegt jetzt auf dem Ausbau des Stadions und danach können wir in Beine investieren. Also dann wird nicht mehr gleich Platz 13 sein, sondern dann werden wir auch versuchen, in neue Sphären zu kommen. Das wird vielleicht gelingen oder vielleicht auch nicht. Aber deswegen Kontra.
Aber also trotzdem ist meine Befürchtung, dass die Frauen müssen sich irgendwann selber tragen. Irgendwann kommt der Punkt, wo der Betriebswirtschaftler, du hast ja Betriebswirtschaft studiert, glaube ich, oder? Hast du?
Volkswirtschaft.
Dass der irgendwann sagt, die Habenseite und die Sollseite. Und wenn die Habenseite sagt, bei den Frauen sieht schlecht aus, müssen wir überlegen, wie können wir sparen.
In einer idealen Welt ist es keine Befürchtung, sondern die Hoffnung, dass die Frauen die Männer finanzieren.
Ideal. Aber dafür muss ich einiges ändern. In dafür Thüringen. Brauchen wir in Thüringen.
Nein, aber das wäre doch schön, wenn Tatsache das so gewertschätzt wird, dass es egal ist.
Ja, absolut. Ja.
Absolut. Ja, aber dafür brauchen wir halt ein Premium-Produkt. Und das kann man nicht schaffen, wenn man die Spieltage zerstückelt und von Donnerstag bis Montag Zeit.
Dann habe ich dich falsch verstanden.
Genau. Also insofern.
Da tut sich ja auch gerade viel, ne? Mit die Vereine gründen da ihren eigenen Ligaverband und nehmen das alles so ein bisschen selbst in die Hand, unabhängig vom DFB. Klar, die brauchen den DFB nach wie vor, aber ich glaube, da tut sich gerade auch viel.
Wenn man jetzt Union aber jetzt gerade jetzt aktuell sich anguckt, dann hätte man ja eigentlich gesagt, Aline Pöse darf niemals gehen, weil sie eigentlich gute Arbeit macht. Ja. Kann das auch ein bisschen, also okay, taktisch habe ich gestern, aber das macht Baumgart auch, also insofern kein Einzel, oder kein, also ist eher die Regel als die Ausnahme, dass ich anderer Meinung bin, was die Taktik betrifft, aber ist Aline vielleicht auch ein bisschen genervt von der medialen Öffentlichkeit, Also du wirst ja in der ersten Liga logischerweise öfter gezeigt und ich glaube, das ist nicht so ihr Ding, Pressekonferenzen zu geben, den Medien Worte zu geben und vielleicht will sie deswegen in die Jugendarbeit zurück. Mhm. Ist das eine These?
Ich glaube, das ist nicht ihre Lieblingsbeschäftigung auf jeden Fall. Also wenn man auch ne, sie interviewt oder so, dann sagt sie schon, also klar, sie ist immer für mehr Sichtbarkeit für diesen Sport und die ist ja wirklich also seit Jahren ne, im Frauenfußball dabei und unterstützt und hat einen riesigen Anteil an dieser Entwicklung bei Union. Aber ja, ob das ihr zu viel ist, ich glaube, sie schätzt auf jeden Fall diesen Nachwuchsbereich auch sehr. Also sie ist, das hat sie schon öfter gesagt, dass sie da wirklich, ihr das wichtig ist, dass der Nachwuchs sich auch besser entwickelt, dass da auch andere Bedingungen vorherrschen und ich kann mir vorstellen, dass sie das jetzt bei Union weiter vorantreibt. Also für Union könnte es nicht besser sein, dass sie im Verein bleibt wenigstens. Und es ist natürlich auch, man kann da immer nicht so hinter die Kulissen blicken und es wird ja gesagt, das ist einvernehmlich und so und beide Seiten wollten das so. Kann natürlich sein, dass sie vor allem einfach ne, einen Schritt zurück machen wollte und das eben nicht mehr so ja, da in erster Linie stehen will. Aber klar, das lässt sich irgendwie schwer sagen. Und ich bin auch sehr gespannt, wer das jetzt dann in die Hand nimmt.
Genau, ne? Das ist der
interessante Frage.
Das ist wirklich der Punkt, auf den wir schon die ganze Zeit alle lauern.
Und die Hörer drauf warten. Die,
ja, seit anderthalb Stunden hören sie sich das jetzt an.
Genau, die schreiben uns ja teilweise ins Gästebuch. Xabi Alonso wäre eine.
Oh, nee, bitte nicht.
Also nee. Ich habe
oh,
ja schon...
Das ist gerne im Frauenfußball. Da werden gerne Männer geholt, die noch nie im Frauenfußball
genau.
waren.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Ich habe ja schon mit Sabrina Eckhoff einen Namen gebracht. Ich bringe mal noch einen zweiten rein. Ich sage mal, Friederike Fritzi Kromp wäre auch eine Persönlichkeit. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Bremen über den Zenit spielt. Also Quatsch, über Zenit, über Erwartung spielt. Vielleicht geht er auch noch mehr. Und Fritzi sollte ja eigentlich wohl sogar Nationaltrainerin werden und wurde dann vom DFB aber mehr oder weniger ausgebotet. Und dass sie das Rampenlicht mag, das sehen wir ja jeden Tag, jeden Sonnabend um 18.30 Uhr.
Das stimmt, ist Expertin. Ja. Fritz, also die ist eine wirklich richtig gute Trainerin. Also was sie in Bremen da jetzt aufgezogen hat, ist schon beeindruckend. Also die hat auch Spielerinnen halten können wie eine Larissa Mühlhaus, die mittlerweile Nationalspielerin ist oder debütiert hat. Die hat später gesagt, Fritzi Kromp hatte einen großen Anteil daran, dass sie in Bremen geblieben ist. Also das wäre ein großer Fang für Union. Bremen wird sie auf jeden Fall nicht gerne gehen lassen und sie ist jetzt erst ein Jahr da. Ich weiß nicht, bis wann sie Vertrag hat, aber das wird auf jeden Fall schwierig, sie loszueisen.
Und teuer, oder?
Und teuer. Unmöglich, denke ich mal, ist es nicht, weil wir haben für Hannah Oerlings 150.000 Euro bezahlt. Als Ablöse. Das ist schon im Frauenfußball in unseren Bereichen schon sehr viel. Also warum nicht dann auch für Fritzi kommt mal
wir haben
ein bisschen
was. Wir haben Amatysiak aus West Ham geholt. Also
ja.
Schon Wahnsinn, was also da für Transfers
geben. Ja, es ist so ein bisschen so eine Grundsatzfrage auch, oder? Wo will Union hin? Will man jetzt einen Namen holen und damit irgendwie vielleicht noch mal ein Zeichen setzen? Oder setzt man auf wen Internes so, ne? Mit Sabrina Eckhoff oder ich weiß nicht, wie Marie-Louise Ether diese Entwicklung gerade findet, ne?
Das ist ja
du hast da natürlich tolle Trainerin auch, ne?
Das
also.
Ist unsere Favoritin, unsere Podcast-Favoritin. Wir mögen sie alle, weil wir natürlich auch gesehen haben, was sie leisten kann. Wir sehr stolz sind, dass sie immer noch in unserem Verein ist. Und es wäre toll, wenn sie die Frauen trainieren würde, natürlich. Aber ich glaube, dass wenn du die nächste Stufe in deiner Karriere zünden willst, dass kein Weg an Wolfsburg oder Bayern vorbeigeht oder an einen großen anderen Namen. Und ob der Bremen ist oder ob das eher noch Frankfurt oder Union sind im Frauenfußball, das weiß man nicht.
Ich habe mal, wir haben ja eine mittlerweile so neumodische Technik zu Hause, gibt ja auch sowas wie KI. Und da habe ich mal die KI befragt.
Hast du auch KI befragt, weil Union deutscher Meister war?
Nein, das irgendwann mal einmal.
Ah ja.
Irgendwann.
Und sie sagt irgendwann.
Und habe die KI gefragt, Union-Situation, Trainerin Aileen Pöse geht zum Jahresende, wer könnte denn Union-Trainerin werden? Und da sagt die KI eindeutig, Union wird eine interne Lösung bevorzugen und begründet auch damit mit Sabrina Eckhoff, die Jan Grobi schon genannt hat, Erfahrung bereits im Trainerteam und Simone Falk, auch Co-Trainerin, ebenfalls bereits im Trainerteam, kennt Mannschaft und Strukturen. Und dann gab es noch ein interessantes Beispiel, Melanie Behringer. Ex-Nationalspielerin, hohe Reputation, Erfahrung als DFB U16-Trainerin, starker Fokus auf Entwicklung junger Spielerin, passt zu Unions langfristigen Aufbau. Das war so der Vorschlag von der KI. Den Vorschlag von unserer Hörerin Xabi Alonso spalten wir mal ab. Glaube ich, ist sowieso außerhalb jeglicher Diskussion, aber Melanie Behringer wäre zum Beispiel so ein Thema. Hatte ich gar nicht auf dem Plan, wäre aber eine gute Lösung, finde ich. Ist aber keine interne Lösung.
Ich weiß nicht, ich glaube, dass Union sich auch vermarkten möchte.
Das befürchte ich auch, aber gleichzeitig, und das hörst du auch teilweise von Spielern, dass eben Union nach wie vor nicht die gleichen Profi-Voraussetzungen hat wie andere Vereine in der ersten Liga. Und ich weiß nicht, wenn du als Trainerin oder auch als Trainer kommst, wo du eben, keine Ahnung, bei Bayern oder in einem anderen großen Verein warst, wo du eben besondere Strukturen gewöhnt bist, ob du dich dann da so schnell in unsere Strukturen, die eben noch nicht dem angeglichen sind, so reinfinden kannst. Also ich persönlich würde eine interne Lösung tatsächlich bevorzugen, damit man gemeinsam in diese Strukturen hineinwachsen kann. Mhm. Ich meine, wir haben mit den Trainern, die wir bei den Herren so verschlissen haben in den letzten Jahren, ja auch gemerkt, dass das nicht immer die beste Idee ist, jemanden zu holen, der jetzt Union nicht ganz so nahe steht.
Und du hast mit Sabrina Eckhoff jemanden, die hat auch auf höchstem Niveau gearbeitet in Wolfsburg. Also die ist dann gegangen, weil ihr Vertrag ausgelaufen ist und weil sie, glaube ich, nicht die Möglichkeit gesehen hat, weil Wolfsburg eine Nummer vielleicht zu groß war, da mal Cheftrainerin zu werden. Mhm. Also sie hat dann Tommy Stroth mal vertreten, als der dann überraschend gegangen ist. Und ich glaube schon, dass mit so einem Wechsel zur Union da auch der Gedanke schon mitschwingt, dass man das vielleicht eher dann bei Union schafft. Und sie hat jetzt ein Jahr mit Eileen Pöse direkt gearbeitet. Sie weiß so langsam, wie es funktioniert. Also ich glaube, sie wäre auf jeden Fall eine sehr gute Lösung.
Und ich glaube auch fürs Team. Ne, weil das Team hat sich ja jetzt gerade gefunden, haben wir ja vorhin festgestellt. Es läuft jetzt gerade und ich glaube, wenn du dann so einen kompletten Umbruch da reinholst, kann das auch voll nach hinten losgehen. Und ich glaube, das wäre wirklich eine Lösung, die auch dem Team weiterhelfen würde. Also ich fände es gut.
Meine, wir mit unserer rot-weißen Brille, was siehst du als Sportjournalistin? Sabrina Eckhoff wäre für dich so ein...
Also was die in Wolfsburg auch gezeigt hat, auch man darf auch nicht unterschätzen, Co-Trainerinnen, die haben auch immer ein... wirklich einen großen, die stehen nicht im Rampenlicht, aber die haben immer einen großen Anteil auch an so einer Entwicklung. Also, und in Wolfsburg war die hoch angesehen. Also das, ich glaube schon, dass die das auch ein bisschen schade fanden, dass die gegangen ist. Aber eben, haben sich vielleicht nicht getraut, diesen Schritt zu machen, sie zu einer zur Chefin.
Das war unter Jürgen Klopp zum Beispiel auch zu sehen. Jürgen Klopp ist ein hervorragender Verkäufer. Deswegen ist er auch logischerweise zu dem Werbeprodukt gegangen, weil er da weiterverkaufen kann. Aber die eigentliche taktische Arbeit haben seine Co-Trainer gemacht. Das war im Allgemeinen bekannt. Und er hat sie aber mitgenommen. Aber grundsätzlich ist das, oder Deutschland Fußball-Weltmeister, Fußball-Weltmeister unter Jogi Löw geworden. Aber Jürgen Klinsmann hat nie bewiesen, dass er ein guter Trainer ist, sondern dass er ein guter Verkäufer ist. Und Jogi Löw hat im Prinzip die Arbeit unter Klinsmann gemacht, die taktische Ausrichtung, die Gegnerbeobachtung. Nicht ganz, da hat er auch seine Scouts gehabt, aber das ist immer so, dass du jemanden brauchst, der es verkauft und jemanden, der die Arbeit intern macht. Und deswegen könnte ich mir zum Beispiel aber durchaus auch eine Doppelspitze vorstellen mit Marie-Louise Ether und Sabrina Eckhoff, weil ich glaube, dass Louis sehr gut.
Und die werden auch schon miteinander zu tun haben, ne?
Ja, also na, logisch, ist ja dabei. Ja. Louis kann sich sehr gut äußern, hat keine Angst vor Kameras, ist diese Medien auf ihr Boot auch gewohnt. Wir werden uns überraschen lassen. Irgendwie habe ich gehört, dass man demnächst das veröffentlichen will. Wer es wird?
Wer wird der Zeit so viel
Wäre ein Spieltage guter Zeitpunkt, ne? Man spricht ja auch mit Spielerinnen, um die zu holen. Dann.
Genau, jetzt, wo der Klassenerhalt feststeht, hast du, was schon gesagt, hast du ja wahrscheinlich die Gespräche schon mit potenziellen neuen Spielerinnen oder Vertragsverlängerungen. Wir wissen ja nicht, wie die Vertragslaufzeiten sind. Gut, bei denen, die wir jetzt geholt haben im letzten halben oder im letzten Jahr, wird die Laufzeit noch eine Laufzeit haben, gehe ich mal von aus, nicht nur Jahresverträge sein, aber vielleicht sind es auch nur kürzere Laufzeiten.
Ich finde da sehr interessant für Recherchen dfb.de, da stehen die Vertragslaufzeiten wirklich dahinter, also teilweise, wenn sie die wissen Und ich finde, das ist Datenschutz. Das haben sie eigentlich nicht zu veröffentlichen, aber sie machen es einfach, weil glaube ich, der DFB sich noch nie an irgendwelche Richtlinien gehalten hat. Mhm. Wie findet man, siehst du, meine abschließende, oder nicht abschließende, aber meine Frage, die ich auf jeden Fall an dich habe, wie findet man das eigentlich, dass Union keine Wasserstandsmeldung zu Verletzungen rausgibt? Also wir finden es ja relativ gut, ich muss es mal so sagen, weil ich auch nicht möchte, dass mein Arbeitgeber mein Krankenbild an die Presse weitergibt.
Du stehst aber auch nicht in der Öffentlichkeit.
Ich stehe nicht in der Öffentlichkeit, sicherlich, aber trotzdem möchte ich das selber veröffentlichen können oder nicht.
Was ist denn ich frage mich, was der Beweggrund ist. Genau, also möchte man die Spielerin einfach schützen oder nee, auch
Spieler
keinen?
Die Spieler auch. Also wenn Spieler XY bei den Männern sagt, ich habe mir den Knöchel verstaucht, dann ist es seine Sache. Aber Union würde sagen, er ist verletzt.
Hm. Ist ja auch so, ne? Manche Spielerinnen haben jetzt auch selber kommuniziert, was sie haben teilweise. Hm. Corinne Janis zum Beispiel, dass sie einen Kreuzbandriss hat. Hm. Ich als Journalistin würde es natürlich gerne eigentlich oft wissen, um auch zu wissen, wie schwer ist die Verletzung, wie lang fällt man aus. Andererseits wird sich der Verein wahrscheinlich denken, wir nehmen natürlich Druck aus der Sache, wenn es keine Zeit gibt, wann die zurückkehren. Also irgendwann sagt man, ist jetzt wieder im Aufbautraining und da nimmst du natürlich auch einen Druck von der Spielerin. Und im Frauenfußball ist das, glaube ich, noch kein Thema, dass man das extra verschweigt, damit irgendwie der Marktwert weiter hoch bleibt oder so, weil man ich bin da auch neugierig, ne? Ich würde es natürlich gerne wissen, aber
Ja, Tomke Schneider ist so ein Beispiel.
Da würde ich halt super gerne wissen, weil
ich die
gerne wieder
sehen
würde.
Auf einmal hatte sie nur eine Bandage, spielte weiter und auf einmal war sie weg. Wo du dich fragst, was ist da jetzt passiert? Ist irgendwas später noch passiert? Ist das, was sie hat, ist das so extrem schwer, dass sie jetzt wirklich die ganze Saison ausfällt?
Also ich meine, bei so einer Knieverletzung, da ist es halt oftmals irgendwie dann auch was mit dem Kreuzband, da kann man es so ein bisschen abschätzen. Aber so ist es dann immer schwer zu sagen, was ist da? Läuft da gerade vielleicht nicht gut?
Ja. Naja, bleibt ja nur noch mal ein Fazit zu ziehen. Wo wir jetzt stehen, wissen wir. Wir werden auf dem Platz, keine Ahnung, 8, 9, 10 irgendwo die Saison
gewinnen. Wir werden wahrscheinlich die Mannschaft sein, die als erstes Bayern schlägt.
Ja.
Und den Meistertitel versaut.
Ihr habt es zumindest vorerst.
Also es kann natürlich auch kann auch der Grund sein, dass die Frauen in München feiern wollen, vielleicht und nicht ganz so ernst nehmen.
Aber Union seit 5 Spielen ungeschlagen. Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Und jetzt spielen wir Handball.
Oh, stimmt.
und es kann aber auch sein, dass die Champions League auch dermaßen schlaucht, dass wir einfach gerade Glück haben, dass wir genau in dem Moment auf sie treffen, wenn sie nicht ausscheiden. Also wie auch immer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Spiel noch gewinnen und dass wir sozusagen uns Tatsache so einnorden zwischen Leverkusen und Köln, obwohl das eigentlich mitten im Rhein ist, aber so platztechnisch, weiß nicht. Also ich glaube, dass es noch nach oben geht ein Stück. Wir spielen noch direkt gegen Konkurrenten. Wir spielen noch gegen Frankfurt und gegen Hoffenheim. Nee, Hoffenheim nicht mehr, oder? Ich habe da drüben den Zettel zu liegen, den wir spielen. Aber Frankfurt spielen wir auf jeden Fall.
Müsste noch kommen. Frankfurt kommt noch. Es kommen jetzt noch mal gute Gegner auf jeden Fall. Genau.
Hamburg. Hamburg schlagbar. HSV,
ja.
Und vielleicht auch dann schon nicht mehr im großen Kampf. Genau. Wir spielen zu Hause gegen Hoffenheim und gegen Bayern. Und in Hamburg und in Frankfurt. Danke.
Immer gerne.
Ja, aber was lehrt uns jetzt die Saison? Sind unsere Ansprüche zu hoch gewesen oder sind sie genau eingetroffen? Was hast du als Sportjournalistin? Wo hätte Union stehen sollen?
Ich war tatsächlich in der Saisonvorschau des Rasenfunks und musste tippen.
Ja.
Ich musste Union auf den Platz tippen und ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber ich glaube, ich habe sie sogar auf Platz 5 getippt. Also schon, ne, das ist dann immer so minimale Unterschiede.
Fluch und Segen.
Aber ja, total. Aber dann so 5, 6, da habe ich die schon gesehen, weil die natürlich extrem gute Transfers getätigt haben oder sehr bekannte Spielerinnen geholt haben.
Also in der ersten Saison Männer, Rasenfunk, waren wir auf Platz 17. Ihr Tipp, glaube ich.
Getippt worden, insgesamt in diesem Durchschnitt dann, ne?
Ja, also Paderborn 18., wir 17., weil man natürlich sagt, wer ist Union? Wir kennen die ja nicht. Aber 11. geworden, danach so auf Platz 16, 15 getippt. Halten sich ganz wacker, spielen gar nicht so schlechten Fußball. Mal gucken. Dann 7. geworden. In der Saison später hat man gesagt, Platz 9 ist vielleicht, also einstellig ist möglich. Fünfter geworden und dann sogar Vierter. Und dann hat man angefangen, uns oben zu tippen und dann ist runtergegangen. Also ist wirklich Fluch und Segen. Wenn man uns gut tippt, dann wird die Saison schlecht. Wenn man uns schlecht tippt, dann weiß ich nicht. Also wenn du Max was mitgibst, sag ich ihm immer, Union wird total schlecht sein.
Ja. Naja, heißt es, wir bleiben ja erstklassig.
Ja, das ist definitiv.
Ich glaube, man lernt extrem viel aus dieser Saison. Ja. Also man nimmt viel Erfahrung.
Ich glaube, was Union auf jeden Fall mitnimmt, ist ein breiter, stimmiger Kader. Ja, also.
Ah, gerade 34, ne? Da bin ich auch gespannt, wie man.
Ja, nee, auch die Stimmung. Also du musst die Stimmung hochhalten, ja? Du darfst dir keine Stinkstiefelin holen. Das ist schnell mal gemacht. Du holst dir einen Spieler. Wir hatten davon genug in der ersten Mannschaft, als wir Champions League gespielt haben, die sozusagen das Klima kaputt gemacht haben und erst Steffen Baumgart hat. So hört man aus der Mannschaft eigentlich wieder so ein Team draus gemacht aus den Männern, wo die dann wieder gerne zur Arbeit gekommen sind. Und deswegen bleibe ich immer dabei, dass diese Leistung im Prinzip nur abrufbar ist, wenn die Stimmung auch gut ist.
Das glaube ich auch, ja.
Und ich glaube, dass man auf jeden Fall gelernt hat, dass man sehr breit aufgestellt sein muss, weil du Spielerin wechselt, also du musst die Belastungssteuerung so machen, dass jede Frau, die haben ja Zyklen, also das weiß man ja, und da gibt es verletzungsanfällige Zyklen und da gibt es nicht so verletzungsanfällige Zyklen und da musst du auch Rücksicht drauf nehmen, also du musst Trainingssteuerung und so weiter und so fort machen und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, einen breiten Kader zu haben, der darf aber hochklassig sein und es wird sicherlich Spielerinnen geben, die dann mehr Spiele machen und Spielerinnen, die weniger Spiele machen. Und dann musst du die Spielerinnen, die weniger Spiele machen, musst du irgendwie trotzdem bei Laune halten. Das konnte Urs Fischer sehr gut. Aber der macht ja nun nicht Frauenfußball, der macht ja lieber Mainz.
Genau, wie singt und lacht. Jo, ich glaube, wir sind soweit durch. Oder hast du noch was auf deinem Zettel, Jan?
Ja, ich würde noch sagen, dass am 17.05. spielt der erste FC Union die Frauenregionalliga-Mannschaft gegen Hertha BSC.
Wo?
Das weiß ich wirklich nicht. Ich würde ja behaupten, sie spielen in Adlershof. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie in der alten Försterei spielen. Ich weiß es nicht, wie man das macht. Aber das ist ja im Prinzip fast schon nach der Saison. Ich weiß ja nicht, wann spielt man? Haben wir bei den Männern das letzte Spiel? Auch so rum, wa?
Auch irgendwann im Mai.
Das könnte auch nochmal ein Highlight werden, da könnten wir mal nochmal die Regionalliga pulverisieren.
Aktuell auf der Dörpfeldstraße angesetzt.
Ja, sag ich ja. Oh, okay. Aber es könnte sein, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal, wir werden Hertha nicht mehr wehtun.
Doch, kann man noch.
Na, unwahrscheinlich.
Nee, ich glaube, das wird nichts.
Hertha hat 38, Magdeburg dahinter, 5 Punkte Abstand und Hertha deutlich leichtere Programm, also außer Union jetzt.
Und Union hat 20 Tore Differenz, ne, zur Hertha?
Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Da bin ich nicht so drin.
Hm. Ich möchte nur noch erwähnen, kommt bitte zu unseren Heimspielen. Wir sind jetzt auf der Statistik bezüglich der Zuschauerzahlen auf Platz 1. Und es wäre doch schön, wenn wir diesen Platz halten würden bei den Frauen. Deswegen kommt alle zu unseren Heimspielen. Sind ja nur noch zwei. Ja, eben. Aber zwei haben wir noch. Da können wir noch mal ordentlich zulegen.
Also ich glaube, gegen Bayern wird es relativ voll. Also schon alleine, weil und jetzt sind wir wieder beim gelebten Sexismus, weil zum Beispiel eine Julia Quinn natürlich Publikum zieht.
Ich glaube einfach, der Verein an sich ist sehr populär.
Ja, das auch, ja? Aber es geht auch darum, dass es bei Bayern wurden Stars gemacht durch die Medien. Also sie will immer nur nach Fußball bewertet werden und auch zu Recht. Aber sie ist auch das schöne Gesicht des FC Bayern, leider. Ja, also nicht für sie
wurde
leider.
Wurde dazu gemacht.
Ja. Sie wurde dazu gemacht, das meinte ich. Und das zieht Öffentlichkeit. Und deswegen glaube ich, dass es Leute geben wird, die nicht wegen Union kommen, sondern wegen der Bayern-Spielerinnen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass aus deiner Familie.
Nee, weil Lea Schüller ist gewechselt zu.
Nach England. Ja.
Genau, leider.
Aber sie hatte noch eine andere Lieblingsspielerin und zwar.
Svenja Hut war noch die,
nee,
aber.
Jetzt, war, nee, ja? die.
Muss ich sie fragen? Also mir war nur Lea Schüller.
die aus England.
Ja, aber egal, das Spiel gegen die Bayern wird ja wahrscheinlich nochmal neu terminiert oder nochmal umterminiert werden müssen. Weil es richtet
ist
sich noch ja,
gar nicht terminiert.
Es ist noch gar nicht. Morgen Mittag,
es könnte auch in der Woche stattfinden, wegen den Champions League-Spielen der Bayern. Aber bevor wir jetzt einen Cut machen, eine Sache noch. Wir haben ja eine Kick-Tipp-Runde. Die Eiselnen Spieltagspropheten, wo wir ja regelmäßig die Spiele der Frauen-Bundesliga tippen.
Machst du da noch mit?
Natürlich, du ja auch.
Ja, ich ja, aber
ja, dazu wollte ich gerade kommen. Und zwar der letzte Spieltag. Ich muss es einfach mal erwähnen. Ich hatte dazu auch eine Diskussion. Mit 16 Punkten auf Platz 1, also mit 16 Punkten beim letzten Spieltag und auf Platz 1, mein 87-jähriger Nachbar, ja, muss man sich mal vorstellen.
87?
Mein Nachbar ist 87, Union okay. Kalle. 87.
Ach, das ist, okay.
Und ist praktisch mit 16 Punkten spieltags nicht ganz alleiniger Sieger, aber führt die Tabelle an. Und man natürlich, mea culpa muss ich sagen, ich habe es nicht gewürdigt, nicht explizit gewürdigt, Ella auf mit auch 16 Punkten und noch einigen anderen mit 16 Punkten. Ich hatte leider nur aktuell 10 und platziere irgendwo ganz unten. Jan Grobi ist irgendwo im Mittelfeld.
Ich bin relativ, also ich bin auf jeden Fall besser im Kicktipp als bei den Männern.
Ja, aber ich muss es sagen, also Wahnsinnsergebnisse, die da getippt wurden, wo ich mich manchmal frage, kanntet ihr vielleicht schon vorher die Ergebnisse? Kann ich mir nicht vorstellen, aber Ella, Union, Kalle, ich weiß, ihr hört zu.
Werdet unser Orakel.
Werdet unser Orakel, genau, in diesem Sinne.
Nee, Fußball soll interessant bleiben.
Genau.
Nee, wenn also das ist ja gerade das Schlimme, dass im Fußball alles erwartbarer wird durch VAR, durch Mannschaften, die mit Geld gepimpert werden, wie in der ersten Bundesliga der Männer beispielsweise, wo du eigentlich kaum noch mal einen anderen Meister hast, und das ist ja jetzt bei den Frauen auch zu sehen, wenn es so weitergeht, dann wird Bayern für immer Meister werden. Und eigentlich sollte Fußball genau nicht vorhersehbar sein. Eigentlich sollte das genauso sein, dass Jena ohne weiteres mal die Bayern mit 0-0 abfrühstückt, sollte eher die Regel, nicht die Ausnahme sein.
Schöner genau. Abschluss.
Und würde ich sagen, das ist das Wort zum Sonntag, beziehungsweise das Wort zum Dienstag. Nee, Montag haben wir ja
zum
heute.
Dienstag,
wann erscheint's?
Ja.
Zum Dienstag.
Ja, zum Dienstag.
Charlotte hat noch einen weiten Weg nach Hause, nach Hamburg. Aber trotzdem, danke, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Danke. Komm gern wieder.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich. Schönen Gruß an Max.
Also wie gesagt, ich bin immer sehr froh, wenn jemand unseren Podcast bereichert. Und gerade ihr beide, Vivian und auch du, ihr habt dafür gesorgt, dass es schöner ist, zu reden. Also ich bin da sehr dankbar.
Ist ja noch ein schöneres Schlusswort.
Frauen an die Macht.
In die Macht, genau, kommt zu den Frauenheimtagsspielen, geht zu den Frauenspielen, zeigt, macht die Frauenspiele sichtbar. In diesem Sinne, habt eine gute Nacht, habt eine gute Woche. Wir hören uns nach dem nächsten Spielen wieder, und in dem Sinne
Eisern.
Eisern.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Eine Weiterfahrt ist aus technischen Gründen zurzeit nicht möglich. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.
Unsere Mannschaft, unser Stolz.